jeder zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und offen würfeln. Unser Thema heute: Spiele in der Öffentlichkeit.
Im Rahmen der Sendung sprechen wir über Diskriminierung, unter anderem über Transfeindlichkeit und geben da auch einige konkrete Beispiele, genau wie wir einige TERF-Talking Points aufgreifen, um sie eben zu widerlegen. Außerdem erwähnen wir häusliche Gewalt und nennen Beispiele für grenzüberschreitendes Spielen der Öffentlichkeit. Wenn das alles keine Punkte sind, über die ihr euch gerade beschäftigen wollt, dann hört die Episode doch später oder überspringt sie und wir sehen uns in 2 Wochen wieder.
Wir haben hier offensichtlich eine Öffentlichkeit, denn du hörst uns gerade zu.
Denn so ein Podcast geht schwer ohne.
Und wir reden eben in der Öffentlichkeit auch über unser Spiel. Also Rollenspiel sowieso, wie wir spielen, aber wir haben ja auch so im Laufe der Sendung immer mehr auch von unserem privaten BDSM-Spiel einfließen lassen und darüber gesprochen.
Oder zumindest unsere Meinungen zu privaten BDSM-Spiel einfließen lassen.
Von anderen Leuten, ja gut, aber...
Wir tragen ja viele von unseren Interessen einfach mit dem Podcast in die Öffentlichkeit.
Dabei geht es uns natürlich, halt gerade hier, auch um Repräsentation. Also eben euch HörerInnen zu zeigen, wie Rollenspiel-Sachen funktionieren tatsächlich, wie Rollenspieler sind, aber zu einem noch größeren Maße auch den Vanilla, also nicht BDSM-Interessierten bzw. nicht BDSM-Praktizierenden, ein gewisses Interesse muss ja da sein, dass ihr weiterhört, Rollenspielenden halt einen Einblick darin zu geben.
Und generell auch über Queerness zu informieren und mitzuteilen, was da alles geht und wer wir da in dem Spektrum sind.
Richtig, also das ist einer der Aufträge, die wir hier haben, aber generell geht es uns natürlich auch irgendwie ein bisschen um Publikum und Anerkennung, das können wir nicht verneinen.
Dass ich eine Rampensau bin, das ist, glaube ich, auch allen klar. Ich meine, wir waren ja auch beide beruflich schon das ein oder andere Mal in der Öffentlichkeit.
Ja, auch im Rollenspielkontext hauptsächlich. Gut, ich habe auch als Journalistin durchaus natürlich Auftritte in der Öffentlichkeit gehabt und war mit noch anderer Stimmfärbung auch mal im Radio zu hören, aber ja, mit Rollenspiel und so und mit Spiel in der Öffentlichkeit sind wir halt über unseren Beruf beim Rollenspielverlag getreten, wo es einfach...
Mit dazugehörte zum Teil.
Ja, einfach Teil des Berufsbilds war, in der Öffentlichkeit zu spielen.
Ja.
Wir haben beide auch schon vorher Demo-Runden auf Conventions gemacht.
Ich würde es mitzählen, weil gerade bei Demo-Runden leitet man für Leute, die sich so gut wie gar nicht auskennen, entweder mit dem System oder sogar ganz mit Rollenspiel. Und das konzipiert man dann ein bisschen anders als ein Abenteuer für Leute, die sich in der Welt auskennen, in dem System auskennen und so weiter.
Ja, und wir waren auf Conventions eben auch einfach als Leute am Stand vertreten, die anderen Leuten über das Spiel erzählen.
Ja.
Das größte Publikum hatten wir natürlich eher in Internetplattformen, also Twitch-Streams, YouTube-Videos, wo wir auch tatsächlich vor Publikum Rollen gespielt haben. Was ist da deine Erfahrung gewesen? Wie hast du das erlebt?
Ich fand es immer sehr, sehr cool und spannend. Man hat natürlich, wenn man gespielt hat, nicht live mitbekommen, wie reagiert wurde, auch wenn der Stream live war, weil man ja am Spieltisch war und auch ein bisschen drin war, aber ist schon was anderes, als wenn man auf einer Convention oder einer privaten Runde spielt. Es sind, würde ich sagen, alles Dinge, die schon vergleichbar sind, aber sich anders anfühlen.
Ja, und Let's Play ist ja auch momentan ein super wichtiges Element im Rollenspiel. Also ich glaube, der Erfolg von D&D 5 kommt unter anderem davon, wie eSport-ready in Anführungszeichen es war. Also dass es sich für Vorführungen so gut eignet, dass Leute in der Komplexität der Regeln aufgehen können und sich cool und clever fühlen, dass sie verstehen, was da läuft, aber das ist für AnfängerInnen so leicht erkennbar. Ein hoher Wurf ist gut.
Ja.
Gerade wenn man eben das Spiel aufs Publikum abstimmt, dann kann das nochmal ganz neue Sachen fürs Rollenspiel erreichen.
Ja, und Personen wie mir macht das auch einfach sehr viel Spaß.
Genau, auf der
Bühne zu stehen.
auf der darstellenden Seite.
Genau.
Ich würde da halt auch einmal als Analyseinstrument von zwei unterschiedlichen Kategorien sprechen, die beide aus Foren der 2000er Jahre entstanden sind.
Mhm.
Das eine ist Let's Play, kommt ursprünglich aus dem Computerspielbereich, wo ein Spiel für ein Publikum gespielt wird. Also du spielst im Bewusstsein, dass du ein Publikum hast, um es dem nahe zu bringen, um dann noch mehr Geschichte, noch mehr Inhalt, noch mehr Reaktion draufzusetzen. Das hat halt mit Text-Threads angefangen, wo jemand Oregon Trail gespielt hat und einfach eine Geschichte so ausgedacht hat, wie die Leute durch die Wildnis reisen und seine Spielerlebnisse so den Leuten näher gebracht hat, aber hat sich offensichtlich halt weiterentwickelt. Das ist eins der momentan größten Genres ist. Streamer ist ein Beruf, deswegen.
Ja.
Und im Rollenspiel eben gibt es auch Streamer, die eben vor der Kamera spielen. Die würde ich halt eher mit Darstellern vergleichen. Bei denen geht es nicht so sehr um die Reaktion und die Emotionalität, sondern bei denen geht es tatsächlich darum, wie sie spielen.
Entweder das Spiel oder ihren Spielstil zu präsentieren.
Es soll sich schon echt anfühlen, aber
Es ist auch durchgeplant meistens.
Es gibt Elemente, die geplant werden, also bei uns aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir haben die kompletten Ausgänge des Spiels nicht geplant. Wir haben die Würfelwürfe waren echt.
Ja.
Wir haben tatsächlich gespielt, aber wir haben halt Elemente, die für das Publikum relevant sind, vorher bedacht. Unter anderem, wie weit gehen wir bei Wege der Vereinigung?
Welche Regeln wollen wir tatsächlich darstellen auch da? Wir hatten vorbesprochen, gut, welche Charaktere man spielt, spricht man ja oft für Rollenspielrunden vor. Das hatten wir ein bisschen intensiver gemacht und auch, welche Regeln wir präsentieren wollen und entsprechend, was mindestens vorkommen muss.
Wir haben wirklich aufs Publikum abgestimmt. Bei anderen Runden haben wir halt einfach lustige Hüte aufgezogen und exaltierter gespielt als sonst. Und auch das ist halt Let's Play. Man spielt fürs Publikum und weil das Publikum da ist. Dann gibt es das andere Genre und das ist das Actual Play. Das kommt aus der Forge als Begriff, also einem Forum für Rollenspieldesign und Analyse. Und dort geht es darum, den Spielstil der eigenen Runde so festzuhalten, wie er ist. Und den Leuten einfach zu präsentieren, so spielen wir. Und die können sehen, wie man spielt. Und das soll halt sozusagen per Definition relativ unverstellt sein und funktioniert eben ohne großes Bedenken des Publikums. Ich habe da auch schon welche gemacht, weil es war einfach, wir spielen über Hangouts und lassen halt die YouTube-Aufzeichnung mitlaufen. Wenn es irgendwie interessiert, dann kann er es sehen. Aber das hat mein Spiel nicht verändert. Mhm. Also es war halt kein, ich musste Publikum eine Show liefern, sondern es war ein, ja, ich spiele halt mit.
Ja.
Man kriegt mich halt, wie man mich halt da gekriegt hat. Und zwar keine verstellte Spielweise. Und ich glaube, das ist ein Analyseinstrument, also diese beiden Genres zu kennen, das einem wirklich weiterhilft, zum einen zu entscheiden, was möchte ich machen, wenn ich Rollenspiel streame? Was möchte ich hören, was möchte ich sehen? Und zum anderen auch, um zu sehen, was für eine Erwartung muss ich an dieses Video jetzt haben? Also sind das Leute, die einfach gerade spielen und denen egal ist, was ich zugucke, aber sie geben mir die Möglichkeit? Oder sind das Leute, die für mich spielen, wo das Zuschauen selber halt Teil des Erlebnisses ist? Und gerade bei den größeren Kanälen sollte man eben das Publikum mitbedenken.
Mhm.
Also ist es cool, wenn ihr einfach so spielt, aber wenn ihr eben tatsächlich eure Streams auf Publikum aufbauen wollt, Interesse haben wollt, so, dann lohnt sich sowas wie Casting, eventuell sogar mit Diversität und was wollen wir darstellen und wen wollen wir vor der Kamera haben zu betreiben und ja, das Publikum mitzubedenken und dem und für die das ein Konzept zu entwickeln, das ist halt dann wie eine Sendung und nicht eine Live-Übertragung von etwas, was einfach so stattfinden würde.
Wie haben sich die Unterschiede für dich angefühlt beim Aufnehmen?
Ja, das eine war halt Rollenspiel, das ist ein Hobby, das ich zur Entspannung betreibe und ich habe mir keinen Druck gemacht. Das andere ist ein öffentlicher Auftritt, bei dem ich mir eben bewusst bin, was ich tun soll. Ich hatte ein höheres Konzentrationslevel dabei. Und ja, es war jetzt, ich habe immer noch gespielt, wie ich halt spiele, aber eben mit mehr Gedanken, die drumherum laufen und eben einer Vorplanung, die dahingehend, was halt stattfindet, weil auch so viel Spaß es auch macht. Bei einem Let's Play kannst du dich verlängern, du musst halt viel mehr auf Pacing achten und Spielleitung.
Ja.
Zum Beispiel. Aber du hast das ja nochmal mit dem Publikum noch viel mehr erlebt, weil du hast mal auf einer Bühne Rollen gespielt mit tatsächlich Live-Publikum.
Ja, das war die Vorstellung von Die schwarze Katze und auf der RadCon haben wir dafür ein Let's Play gemacht und da waren tatsächlich einfach im Publikum, es gab leider keine Aufnahme davon, aber da saßen einfach im Publikum einige Leute, die uns beim Erleben dieses Abenteuers zugesehen haben.
Ja, ihr wart der letzte Programm, guckt der Con?
Ja.
Da saßen Leute im Saal.
Das war schon nicht schlecht vom Andrang her. Ich fand das mega cool, es hat super viel Spaß gemacht. Das Problem beim Let's Play vor der Kamera ist natürlich immer, man hat keine Ahnung, was gut ankommt und was nicht. Es ist einerseits der Vorteil, weil man spielt dann einfach für sich und diese Gruppe. Klar, man muss auf einige Dinge achten, aber
genau, du spielst halt für ein Publikum, das du nicht siehst.
Genau, und auf der Bühne hat man dann direkt gemerkt, was gut ankommt und was nicht. Und das gibt eine bestimmte, ich nenne es mal gerade Rückkopplung, denn dann geht man in die Sachen, die gut ankommen, auch mehr rein.
Das trägt dich dann auch?
Ja. Also das hat mir tatsächlich auch Energie zurückgegeben dann. Weil es war auch für mich der letzte Programmpunkt der Con und wir waren, glaube ich, alle schon ziemlich zerschlagen, aber sobald man dann auf der Bühne da sitzt und gemeinsam spielt, ist das vergessen und die Energie des Publikums trägt einen mit.
Hast du sowas wie Lampenfieber bei sowas?
Nicht so richtig. So ein bisschen. Aber ich bin nicht so richtig die Lampenfieber-Person. Ich bin aufgedreht und aufgeregt, ja, aber so richtig Lampenfieber, dass ich Angst habe, irgendwie in den Flows zu geraten oder nah an der Panik bin oder sowas, gar nicht.
Ich bin auch nicht die Lampenfieber-Person, aber ich stolper manchmal über Anmoderation. Also ich bin nicht die ideale Person, um eine Live-Song zu starten.
Nicht als Erste reden zu müssen, ist, glaube ich, immer einfacher.
Du sprichst das Publikum direkt in die Kamera, du musst die Bindung herstellen.
Ist, glaube ich, schon sehr schwierig.
Ja, also ich müsste es besser üben, um richtig gut darin zu werden. So hatte ich halt manchmal Übersprungslaute drin, wenn ich die angesprochen habe. Mhm. Und bei Live-Sendung kannst du es halt nicht schneiden oder so. Da ist es halt drin. Und bei Video kriegst du es auch nicht rausgeschnitten, vernünftig.
Das stimmt.
Wenn du nicht die YouTuber-Jump-Cuts willst, also...
jede Sekunde ein anderes Bild.
Ja, man kennt das ja. Also die Jump-Cuts sind ja da, weil die sich verhaspeln oder Pause machen.
Ja.
Im Podcast da kannst du mit Radiomagie viel mehr machen.
Mhm.
Es gibt halt bestimmte Fähigkeiten, die man braucht, um vor einer größeren Öffentlichkeit zu spielen. Aber was haben wir sonst gemacht? Interviews natürlich gegeben. Mittlerweile war ich halt auch schon für mein BDSM-Spiel im Podcast zu Gast. Wir waren auch gemeinsam bei Not Vanilla und haben drüber geredet. Also
genau, in anderen Podcasts zu Gast. Aber gut, das ist jetzt langsam wieder Home-Turf.
Ja, natürlich, das ist Routine, aber wir lassen uns halt auch einladen, begeben uns in Interviewsituationen, dass wir die sind, die gefragt werden.
Ja.
Und ja, sprechen da über unser Spiel, auch wenn wir halt jetzt nichts demonstrieren. Dann auf Cons natürlich. Der Kaiser-Roll-Konvent wäre nochmal spezieller, den man nennen kann, weil da gab es zahlendes Publikum.
Ja.
Also Leute, die bezahlt haben, um mit dir eine Rollenspielrunde zu spielen.
Ja. Das ist total crazy.
Ja, gerade wenn man halt so mitkriegt, ja, okay, die Leute hatten Vorkaufsrechte, die haben halt noch mehr Geld bezahlt, um hier zu sein. Damit sie sich eine Runde zuerst aussuchen dürfen. Mhm. Unter anderem.
Ja.
Und wenn die halt dann sagen, ja, hier Priorität 1, ich gehe in Serenas Runde. Ein anderes Gefühl als, wir haben Zettel ausgehängt, da haben sich Leute, die schnell waren, eingetragen.
Auch da habe ich dann schon mal gehört, ich habe mich extra beeilt, weil ich unbedingt in deine Runde wollte. Und das ist eine totale Ehre, ich finde es immer super. Ich freue mich ja total drüber, aber frage mich manchmal auch, ist das gerechtfertigt, warum eigentlich? Aber solange Leute Spaß haben, bin ich zufrieden.
Genau, aber das ist halt nochmal eine andere Art von Publikum, das man haben kann. Und dann gab es da halt so Laientheater-Dinge, die am Ende gemacht wurden, wo ich mal rekrutiert wurde.
Ja, und auf der Bühne gestanden hast auch und eine Rolle gespielt hast.
Ja, ging auch alles. Ich musste mir halt den Text drauf schaffen.
Ja, das kenne ich auch gut. Ich habe als Teenager auch sehr viel Laientheater gespielt. Nicht nur Schultheater. Also offensichtlich sind wir die Personen, die sowas tun.
Ja, ja, wir sind extrovertierte Menschen und haben prinzipiell den Drang dazu. Aber ja, haben wir den Drang dazu, BDSM in der Öffentlichkeit auszuüben tatsächlich? Wo wir um diesen Bereich des Spiels
was um mal das Ganze auf den Tisch zu legen.
Ja.
Ich würde sagen, zwei Seelen wohnen acht in meiner Brust, um Goethe zu zitieren.
Also du holst in der Öffentlichkeit schon mal die Faust raus?
Ich hole in der Öffentlichkeit schon mal die Faust raus. Aber ich finde das ein super schweres Thema. Und wir werden da gleich nochmal mehr drüber reden. In kurz zusammenfassen kann ich das nicht.
Okay,
ich bin da sehr hin und her gerissen. Gleichzeitig interessiert, dagegen und dafür.
Ja, für mich hat es bisher keinen Reiz ausgeübt, aber cool, dass es das gibt.
Ja.
Bis zu einem gewissen Grad. Wir reden später drüber, weil halt einfach nur, damit ihr BDSM da nicht warten müsst. Wir kommen darauf, was ich noch gerade vergessen hatte, ist Social Media. Das ist natürlich auch was, wo wir uns öffentlich präsentieren.
Mhm.
Und wo halt einfach durch die Mechanismen der Plattform manche Aussagen eine viel größere Verbreitung bekommen können, als man es vorher geplant hat.
Ja. Das ist mir jetzt noch nicht so passiert. Aber ich bin da auch sowohl beruflich als auch privat etwas weniger unterwegs als du.
Ja, ich war ja mal Social Media Person für Content, aber ich bin halt privat auch sehr, sehr online.
Ich bin inzwischen privat relativ offline, was in erster Linie berufliche Gründe hat, aber manchmal vermisse ich es. In den sozialen Medien, die Öffentlichkeit, bieten ja genau, was die Bühnenshow auch bietet, dass man direkt Rückmeldung bekommt oder sehr schnell Rückmeldung bekommt.
Ja, auf jeden Fall. Du kriegst schnell eine Rückmeldung, du kriegst Bestätigung oder Widerspruch oder du kriegst Reaktion.
Genau. Und ich kann sehr gut verstehen, wie Leute, die sehr drin sind und sehr darauf gehen, das genießen können oder es ihnen eine Bereicherung in ihrem Leben bringt.
Ja, und es ist halt auch eine Möglichkeit eben der Selbstdarstellung, sage ich mal, im positiven wie im negativen Sinne. Und ja, im positiven Sinne halt kann man eben auch da Repräsentation verbreiten. Aber ja, was ist Öffentlichkeit, Sorina?
Es ist eine sehr gute Frage, über die wir jetzt einen 2-Stunden-Vortrag machen. Nein, ich glaube, am einfachsten ist die Abgrenzung werden wir sie zwischen Privat, Publikum und Öffentlichkeit machen. Privat ist offensichtlich alles, was in den eigenen 4 bis 15 Wänden passiert. In kleinen Freundesgruppen.
Ja, in einem eingeweihten Kreis.
Genau. Publikum hat man offensichtlich, wenn man einen Podcast, YouTube-Videos, Sendungen dergleichen rausbringt, aber auch auf Bühnen. Und die Grenzen zur Öffentlichkeit sind von beidem irgendwo fließend. Denn wenn ich mit meinen Freunden im Park sitze, auf einer Picknickdecke und man redet, ist man gleichzeitig in einer privaten Runde. Wenn aber der Park sehr voll ist, dann ist es auch gleichzeitig eine gewisse Öffentlichkeit.
Ja, das ist natürlich wahr.
Genauso beim Publikum. Wenn das eine Kleinkunstbühne in der Innenstadt ist, dann ist es einerseits Publikum, das sich darum sammelt, aber vielleicht laufen auch Leute nur dran vorbei, weil sie neben dir in den Supermarkt wollen.
Ja, ich würde aber generell sagen, dass also Öffentlichkeit ist außerhalb eines privaten Rahmens und fremde Menschen sind da.
Ja.
Weil du hast halt keine Öffentlichkeit, wenn du allein im Wald bist. Das ist halt, das ist draußen, aber das ist nicht öffentlich.
Genau. Dann schon wieder privater Rahmen, aber draußen.
Oder es existiert eine theoretische Öffentlichkeit. Jede Person könnte da hingehen und auftauchen. Du weißt nicht, ob jemand das tut. Du siehst halt gerade niemanden. Ist vielleicht öffentlich, aber es ist keine Öffentlichkeit.
Genau.
Genau, aber in der Regel geht es halt auch eher um Publikum. Und das ist eben nicht dasselbe wie Öffentlichkeit.
Ja.
Publikum sind halt Leute, die aus irgendeinem Grund zuschauen.
Und zwar freiwillig.
Zumindest bewusst.
Ja.
Also
die Entscheidung getroffen haben, dass sie zusehen wollen, zuhören wollen. Anteil hat nehmen.
Ja, genau. Ich würde sagen, also freiwilliges Publikum.
Yeah.
Da trifft das alles zu. Halt so, dass ein Straßenmusikant spielt, Publikum bleibt stehen. Guckt ihn sich an. Sie werden von sozusagen Mitglied der Öffentlichkeit zum Publikum. Ja, wenn der Straßenmusikant sich aber halt in der Eingangshalle von irgendeinem öffentlichen Gebäude stellt, wo man rein muss, dann...
Also du meinst in die Schlange vom Einwohnermeldeamt, wo man ein Ticket ziehen muss. Und dann warten.
Genau, dann spielt er da. Dann hat er ein unfreiwilliges Publikum.
Ja, weil wenn man die Schlange verlässt, verliert man seinen Platz, auf den man jetzt schon eine halbe Stunde gewartet hat.
Genau, es gibt Kosten zu gehen. Ja. Es wird etwas aufgedrängt, das man nicht ignorieren kann.
Ja.
Und ja, genau, also es gibt auch eine Möglichkeit, unfreiwillig Publikum zu werden, aber irgendwo ist dann halt auch die Grenze zum Zeugen fließend. Das wäre ein Zeuge dieser Ereignisse.
Ja.
Aber in der Regel Publikum freiwillig hat sich aus irgendeinem Grund entschieden, das anzusehen oder mitzunehmen, wahrzunehmen, was hier passiert. Das ist halt die Frage, wie informiert freiwillig muss das sein? Also, was für eine Verantwortung habe ich gegenüber meines Publikums, wenn ich öffentlich spiele? Also, ich persönlich, und das machen wir in unserem Podcast auch, würde sagen, wenn es Inhalte gibt, die Leuten traumatisierend oder allgemein unangenehm sein können, schuldet man ihnen Inhaltswarnung, damit sie dass sie die Entscheidung ihrer falschen Voraussetzung treffen.
Dass sie wissen, worauf sie sich einlassen, zumindest insoweit, wie es ihnen unangenehm sein könnte.
Ja, also es ist halt echt ein Unterschied, ob also du siehst Leuten zu beim Rollenspielen oder sie lapen Gewalt.
Ja.
Oder sie lapen die Orgien-Szene. Das willst du halt nicht ohne Vorwarnung, in der Regel. Vielleicht bist du auch die Person, die es ohne Vorwarnung möchte, sagst du, hey, was eine geile Überraschung, wie du dir mit der Feder am Gaumen gekitzelt hast, um dich in die Vase zu erbrechen. Chapeau, mein Freund. Und andere wollen sie Geruchsbelästigung nicht und haben überhaupt damit nicht gerechnet, dass dies schon ein Geruchselement hat.
Ja.
Also schon das grobe Genre vorher verraten, was man hier eigentlich macht. Ist das eine Kunstperformance oder ist das Rollenspiel oder ist das Live-BSM vor Publikum, wenn ihr zu gucken wollt, dann guckt halt zu.
Man sucht sich halt auch aus, welche Band man ansieht und bei manchen weiß man, dass sie auf die Bühne sich erbrechen und bei anderen weiß man, dass sie es nicht tun.
Ja, genau. Wir wären halt alle überrascht, wenn die Flippers einen abgetrennten Schweinekopf ins Publikum werfen.
Das sind eben die Unterschiede, die man klar machen sollte, bevor sich Leute die Konzerttickets kaufen.
Genau. Also, ja, ich denke, in der Erwartungshaltung ein bisschen, das muss da sein, das schuldet man dem Publikum. Und ja, man erfolgt die Entscheidung zuzusehen. Das ist halt bei manchen Sachen irgendwie Konzerttickets, ist das ganz klar.
Bei Straßenmusikanten in dem Moment?
Ja, gut. Aber der
Straßenmusikant sollte auch nicht den Liter Blut ins Publikum gießen.
Das hätte ich auch noch nicht erlebt, aber ja. Genau, aber es geht ja halt auch um Spiel in der Öffentlichkeit. Also in dem Sinne, ja, bei BDSM, es gibt halt Rahmen, die in der Regel nicht von den Einzelnen, sondern von öffentlichen Räumen gesteckt werden, in der stattfindet. Also BDSM-Partys und sowas, da gibt es in der Regel halt eine Liste der Limits, die
eingehalten werden müssen, wo dabei nicht hinausgegangen werden darf. In Räumen, in denen es Leute, die einem nicht persönlich bekannt sind, mitbekommen.
Genau. Und genauso eben, wenn du Rollenspiel auf der Bühne auf einer Convention spielst.
Dann wurde dir vorher gesagt, was okay ist und was nicht.
Genau. Die Veranstalter geben dir Hinweise, wo
die Grenze ist.
Ja, genau. Auch da würde man dann halt eben bei manchen Sachen Inhaltswarnung geben oder sagen, hey, das ist halt, wir schalten das hier jetzt die ab 18 Funktion bei YouTube ein.
Mhm. Auch bei Conventions nur, wenn du eine Rollenspielrunde leitest. Für gewöhnlich gibst du eine Inhaltsangabe. Auch ja. A, um die Leute zu kriegen, die das interessiert. Und um die abzuschrecken, die es nicht interessiert.
Ja, die Frage ist, lesen Zuschauende das? Und musst du auf einer Convention so leiten, dass alle Leute, die prinzipiell vorbeigehen können, damit okay sind und Konsent geben können? Oder würdest du sagen, man leitet halt einfach, was man angeboten hat und die Leute, die am Nebentisch sitzen, eventuell halt auch einfach, also sie gehen davon aus, dass eine Rollenspielrunde am Nebentisch ist. Aber sie wissen halt nicht, was für eine Rollenspielrunde ihnen von der Convention-Organisation zugeteilt wird.
Also wenn ich Sachen anbiete, bei denen ich mir sicher bin, dass der Content nicht mehr jugendfrei ist, gar nicht, weil es irgendwie Orgien in Al-Anfa sind, sondern einfach nur...
Explizite Gewaltschilderungen.
Ja, explizite Gewaltschilderungen. Ich weiß, ich bin am Spieltisch und ich habe gerade keine Lust auf Filter. Ich kenne zwei der Mitspielenden und ich weiß, wenn wir drei am Tisch sitzen, das wird nicht jugendfrei. Ich sag das der Konleitung. Dann wissen die, an was für einen Tisch sie uns setzen
können. Wir machen hier eine Runde ab 18. Ja. Oder wenn die auf 16 sind.
Und dann kriege ich halt im Zweifel einen Einzelraum oder einen Raum in der Gruppe, die das nicht stört.
Genau, oder wo sie davon ausgehen, dass sie nicht stört.
Genau, aber dann sitzt halt nicht die Runde für Teenager am Nebentisch.
Ja, genau. Ja gut, du kannst ja wahrscheinlich einen Jugendfilter machen, aber prinzipiell, die anderen Leute, die dann nebenher sitzen, vielleicht wurden die einfach dahin gesetzt, weil es eine Runde ist, die auch ab 18 ist, aber man hat... Das eine ist aus pornografischen Gründen oder aus expliziter Sexschilderung ab 18.
Und das andere aus Gewaltschilderungen.
Ja, genau.
Es könnten sehr unterschiedliche Leute sein, die sehr unterschiedliche Dinge tolerieren.
Ja, wir haben einfach ab 18 gemacht, weil wir keine Lust haben, Kinder zu spielen.
Mhm.
Und das ist auch legitim, kann man draufsetzen, aber das, wenn die dann halt mit der Hardcore-Runde in einen Raum geworfen oder einen Topf geworfen werden und die Erwartung ist, das ertragen die schon, ist die Frage...
Ich glaube, man kann darum bitten, zumindest leiser geredet wird.
Ja, genau.
Das finde ich auf Conventions immer legitim, das passiert ja auch regelmäßig. Und ein bisschen Rücksichtnahme schadet niemandem.
Nein, das lassen wir so als Öffentlichkeit gelten. Ich denke, da gibt es verschiedene Rahmen, die man so abstecken kann, oder?
Ja, es gibt halt einfach wirklich verschiedene Arten von Öffentlichkeit. Eine Convention bietet einen informierten Rahmen. Alle Leute wissen, dass hier über Rollenspiel geredet wird. Auf einer Rollenspiel-Convention?
Ja.
Es ist sehr selten, dass da Leute reinlaufen, die fragen, was macht ihr hier eigentlich?
Und wenn, sind die zumindest interessiert.
Genau.
Also wer länger da ist, hat Interesse. Und man kann fast von Fachkundigkeit ausgehen.
Genau.
Und ich denke, das trifft auf Conventions zu. Das trifft auf Stammtische für jegliche Fachthemen zu. Also sei es die BDSM-Manches, sei es ein Rollenspiel-Stammtisch, sei es Dackelzüchter, ja. Der Kleinkunstverein. um mal nicht nur die Straßenmusikanten zu dissen. Genau, also man trifft sich halt da mit fachkundigen Leuten, um Insider-Sachen zu machen. Und es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, die mitkommuniziert wird. Also ich gehe nicht auf eine Messe für BDSM und Sexzeug, wenn ich kein Sexzeug in BDSM sehen möchte.
Genau. Wie viel ich davon sehen möchte, ist dann meine eigene Entscheidung. Denn ja. Ich kann zu Ständen hingehen, die mich interessieren, und von Ständen weggehen, wo es einfach nicht sehen will.
Genau, aber du gehst halt hin... Mit dem Wissen, was da passieren kann. Genau wie du halt auf Conventions gehst und wir wissen, hier wird jetzt Nerdkram gemacht.
Genau, und wenn ich Splittermond hasse, dann gehe ich nicht zum Splittermond-Stand. Wenn ich es liebe, dann halte ich mich eine halbe Stunde auf.
Ja, und das framet halt auch die Gespräche. Also du weißt halt, wenn du da bist, auch wie die ganzen Headspaces und Modi, die Leute sich bewegen, zu verstehen sind. Also du verstehst, was Inplay und Outplay ist für Rollenspiel oder für LARP. Also dass halt da Leute, die rumbrüllen, machen das vielleicht halt, die haben vielleicht nicht wirklich Streit, sondern tun nur so. Oder wenn dich halt einer fragt, ey, wir planen hier gerade einen Anschlag. Du kennst dich da mit Kameras aus. Magst uns sagen, wie das funktioniert? In dem Restaurant, wenn jemand zu dir an den Nebentisch kommt, weil du da gerade deine Mittagspause machst und einen Elektriker-Anzug anhast. Ist das eine unangemessene und strange Begegnung?
Es könnte sein, dass jemand die Polizei ruft.
Ja, es ist möglich. Und wenn du halt das auf einer Con machst,
dann weiß jeder, was gemeint ist, und dass du vermutlich Shadowrun spielst.
Ja, genau, oder was Ähnliches, genau. Das ist halt auch, wie Rollenspiel in den öffentlichen Raum eindringen kann und wo es eben halt diesen Konsent, von dem wir gesprochen haben, also es gibt halt einfach gesellschaftliche Regeln und Normen, die verändern sich mit der Zeit. Und
die verändern sich aber auch mit Kontext.
Genau. Ja, halt auch nicht alles, was dagegen verstößt, brauche ich explizit Konsent von allen, die mitmachen. Also, du kannst halt ruhig dein Gespräch über Rollenspiel führen, an einem Tisch, und das, aber du erzählst halt Mordfantasien in der Öffentlichkeit und Zweifel, wie viele Leute keinen Kontext haben.
Dann wundert man sich wenig, wenn die Leute um einen rum seltsam reagieren.
Ja, oder halt für sehr strange Leute mit sehr strange Hobbys halten, im Zweifel. Mhm. Man muss halt nicht immer das Gewicht der Repräsentation auf sich spüren, wenn man einfach über sein Hobby redet in der Öffentlichkeit. Das ist Blödsinn, aber
ja. Ich glaube, gerade wir beide haben auch sehr oft in der Öffentlichkeit Gespräche, wo sich regelmäßig Leute umdrehen und uns verwirrt anschauen, worüber wir da eigentlich reden.
Ich achte da gar nicht drauf.
Ich weiß, ich auch nicht, aber trotzdem kriegen wir es manchmal mit.
Ja, gut.
Wenn wir mal wieder im Schwimmbad eine Podcast-Folge planen, da gucken dann manchmal schon Leute komisch, über was wir da gerade reden.
Ja, gut, das. Nee, natürlich, ihr müsst halt sehen, welche Filter ihr habt und klar, aber auf einer Con ist zu erwarten, dass die Leute das verstehen. Also, genau wie halt zu erwarten ist, dass da eben ein BDSM-Kontext verstanden wird. Also, wenn dann Person da geschlagen wird. Selbst wenn das nicht im Rahmen dessen ist, was diese Veranstaltung versprochen hat, dann weißt du, in welchem Kontext das geschieht und kannst sagen, hey, nehmt euch ein Zimmer. Das ist kein Spielstammtisch.
Genau.
Das ist eine andere Reaktion als, fuck, was, hier passiert gerade Gewalt, was soll ich tun? Also, wir hatten jetzt halt einen sehr freundlichen Kontext. Es gibt natürlich die Sache, wo du tatsächlich bewusst nach außen repräsentierst. Let's Play im Gegensatz zum Actual Play. Du weißt, du hast ein Publikum und handelst entsprechend. Ja. Genauso halt eine Demo-Runde für ein Rollenspiel leiten.
In einem Umfeld, was kein Rollenspielumfeld ist, sondern einfach nur eine Spielemesse.
Ja, du bist auf der RPC oder auf der Spiel in Essen und du möchtest Leuten das Hobby nahebringen. Oder halt, du bist der SMWG-Stammtisch und bist auf der Pride aktiv und hast einen Stand, um Leuten zu erklären, was BDSM ist. Da trittst du anders auf, weil du eben weißt, du redest nicht mit fachkundigem Personal, das die ganzen Modi schon kennt, sondern du bist anfängertauglich. Da erklärst du halt die Basic-Fragen.
Was macht ihr da? Wie funktioniert das?
Genau. Kann ich hier gewinnen bei dem Spiel? Wo dann halt Antworten kommen wie, nee, eigentlich nicht. Aber solange alle Spaß haben, ist es für alle ein Gewinn. Und du kannst ja dann immer weiterspielen. Das ist nicht nach einmal automatisch vorbei. Das ist ein Hobby, da hast du lange was von.
Wie viel muss ich da kaufen?
Im Grunde reicht, wenn du dich ein bisschen auskennst, deine Fantasie. Da kannst du alles mitmachen, aber wenn du dich da reinfuchsen willst, es gibt Riesenangebote. Wir haben hier den ganzen Stand da. Komm noch mit. Also ich zeig dir erstmal, wie es geht und dann führe ich dich einmal rum.
Und wer jetzt nicht wusste, wovon wir gesprochen haben, die Antwort ist ja.
Anfängertauglichkeit ist was anderes, also Outreach-Sachen. Da müssen die Meter eben nicht erkannt werden. Und ja, dann gibt es halt einfach Orte, die Orte des öffentlichen Lebens sind. Da gibt es ja verschiedene Grade von Orten des öffentlichen Lebens. Eine Straße.
Ein Wald.
Ja, genau, wo potenzielle Öffentlichkeit oder eine Straße, wo halt Leute auch längst gehen, aber niemand muss stehen bleiben. Du sitzt nicht im Eingang von einem Geschäft, sondern von Öffentlichkeit als ja, halt Restaurant mit sehr nah beieinander stehenden Tischen. Mhm. Oder eben die Kirche. Oder ein Kindergarten. Oder ja. Wie gesagt, das Amt.
Das Amt, ja.
Ja, also wenn du deine Kinder im Kindergarten abholst und dann da von Mordgeschichten erzählst oder dabei deine Partnerin an der Leine führst, ist die Reaktion eine andere, als wenn du über die Reeperbahn gehst und deine Partnerin an der Leine führst oder eben wenn du irgendwo auf der Straße im Gespräch unterwegs bist. Also es gibt halt immer auch die Frage des erwartbaren Publikums, der anwesenden Leute, des Kontextes, verschiebt halt, was angebracht ist da öffentlicherweise.
Genau. Und die Trendschärfe ist da immer etwas schwierig. Ich glaube, gerade im BDSM-Bereich, aber zumindest auch unter unseren Hörerinnen, sollte klar sein, dass Konsentmöglichkeit einfach wichtig ist.
Ja. Ja, ich stimme dir zu. Manchmal muss das aber halt reichen, ich beschäftige mich damit und gehe weiter.
Genau.
Also Leuten aufzuzwingen, sich mit mir zu beschäftigen, das ist halt, halt aufdringlich.
Genau.
Wenn du halt anfängst, im Eingangsbereich vom Supermarkt deinen Labschwertkampf zu machen. Die Leute müssen mit den Supermarktwagen um dich herumfahren. Sie können zugucken. Vielleicht haben sie da gar keinen Bock drauf, sondern wären eher lieber schneller in den Supermarkt gegangen. Wenn du halt in den Supermarkt, wo die Hunde draußen warten müssen, aber du bestehst darauf, vor allen Vieren darum zu kriechen, dass Leute über dich stolpern.
Und lässt sich da anbinden neben dem Hundenapf.
Ja, jetzt gut, du sitzt halt neben dem Hund. Aber ich meine halt einfach in den Supermarkt reingehen und da sich rumbewegen. Und das ist halt eine andere Art von in der Öffentlichkeit interagieren.
Ja.
Und ich würde halt nicht zustimmen, dass für alles gleichermaßen Konsent notwendig oder möglich ist. Und wenn ich halt diesen Love-Schwertkampf auf Wiese mache, Leute haben halt nicht das Recht, dahin zu gehen und zu sagen, nee, lass das mal. Also außer es ist
betreten verboten. Außer es ist deren Wiese.
Ja, es ist deren Wiese oder so. Aber generell, lass sie doch.
Genau.
Und ja, Konsent ist wichtig, aber ein Konsent der Öffentlichkeit ist was anderes als ein Konsent einer einzelnen Person.
Ja.
Welche Schlüsse du daraus ziehst, ist was anderes, aber es ist teilweise nicht möglich, den expliziten Konsent jedes Mitglieds einer Öffentlichkeit zu bekommen. Oder eines Publikums, für alles.
Es ist aber teilweise auch nicht nötig.
Ja, natürlich, aber ich wollte einfach mal den Fakt, es ist nicht möglich, das, den explizit zu bekommen von jeder Person. Und dann wäre die Frage, wo setze ich an? Ist die Person, die am wenigsten toleriert, die deren Konsent ich will? Oder ist es die Person, die ich ansprechen will, deren Konsent ich will? Worum geht es?
Und da müssen wir, glaube ich, jetzt sehr trennscharf werden, welches Spiel gemeint ist. Denn wenn wir jetzt sagen, man stellt einen Rollenspieltisch in der Fußgängerzone auf, setzt sich da dran und spielt. Es gibt bestimmt Leute, die das stört und die ihren Konsent nicht geben würden dafür, dass du das machst.
Ja.
Solange man aber nicht den ganzen, ich sag mal, Verkehrsfluss aufhält, würde ich sagen, ist nicht notwendig, von jeder Person den Konsent einzuholen.
Ja, wenn ich am selben Ort Bondage übe.
Dann ist das eine ganz andere Geschichte.
Warum ist es ein Hobby? Also jetzt mal ganz plump gesagt.
Ganz plump gesagt, ja, aber das Problem im BDSM-Bereich und auch bei Rollenspiel ab 18, wenn wir jetzt über Gespräche über starke Gewaltdarstellungen oder Sexualität im Rollenspiel sind, da wird es dann wieder ähnlich, denn im BDSM vieles, was dort mit Konsent geschieht, wäre ohne Konsent Gewalt. Und das wäre in der Öffentlichkeit klar zu machen, dass das hier mit Konsent geschieht und keine Gewalt ist und dass es von der Öffentlichkeit nicht als Gewalt wahrgenommen wird, was passiert. Ich glaube, das ist nicht möglich.
Ja, aber ich glaube, dass sowas wie Bondage üben, wo beide ziemlich enthusiastisch werden. Also es muss ja nicht mal einen... Die Person liegt am Boden, wird runtergedrückt, mit dem Knie im Rücken. Das wirkt gewaltsam. Aber sie streckt ihre Hände aus, die andere Person schlingt ein Seil drum, guckt, wie das funktioniert. Sie macht es wieder weg und probiert den Knoten nochmal.
Also, das wäre was anderes, ja?
Ja. Ich sehe es halt super schwierig, diese Grenzen da zu ziehen.
Genau.
Und seien wir ehrlich, es gibt Leute, die meiner Existenz in der Öffentlichkeit nicht zustimmen würden. Sie würden mir nicht den Konsent geben, meine Kleidung zu tragen, die ich trage. Also feminin gekleidet, rauf aufzutreten, meiner Geschlechtsrepräsentation zu leben. Also wenn sie mich klocken, also wenn sie sozusagen erkennen, ich bin trans, in dem Moment sagen, unterstellen sie mir, dass was ich hier gerade tue, tue ich aus sexuellen Gründen. Folglich ist alles, was ich tue, sexualisiert. Und diese Unterstellung wurde halt auch Leuten, die nicht heteropassing sind, für lange Zeit unterstellt. Also das ist sozusagen alles, was man in dem öffentlichen Raum tut, das ist erstmal sexualisiert. Und das wollen wir nicht. Und dann sollen die Leute bitte gehen. Und das kann Händchen halten sein. Das kann eben sich umarmen sein. Das kann Kleidung tragen sein. Und das sind halt alles Elemente, da gäbe es keinen Konsent für, wenn man die intolerantesten Mitglieder der Gesellschaft befragen würde.
Ja, da ist eben der Punkt, wenn das Küssen von Hetero-Pärchen okay ist oder das Händchen halten, dann ist auch das Küssen und Händchen halten von Nicht-Hetero-Pärchen okay. Wenn Frauen Kleidung tragen okay ist, dann ist das für jeden okay. Also ich möchte sagen, da Unterscheidung zu machen, ist keine Sache von Konsent geben, sondern das ist einfach nur intolerant.
Genau, das ist halt einfach eine Kernfrage, wo es umgeht, weil vieles, was wir in der BSM-Szene tun, ist nicht sexuell für uns. Und es muss nicht notwendigerweise sexualisiert werden, wenn man es nicht darauf anlegt. Also im Sinne, wie halt auch queere Handlungen nicht zwangsläufig sexualisiert werden. Oder wenn man eben, wie wir es tun, in rassistischen Gesellschaften lebt, werden halt manche Handlungen von Leuten, die marginalisierten Gruppen, rassifizierten Gruppen angehören, auch sexueller eingeordnet, also was Schwarze tun, wird manchmal als sexueller eingeordnet oder als übergriffiger, als konsentbedürfend, im Gegensatz zu dem, was Weiße tun. Also wenn sich Jugendliche auf Color in der Frankfurter Innenstadt versammeln, kommt die Polizei und treibt sie weg. Also wenn am selben Ort Weiße das tun, ist es egal. Und ob du jetzt halt gerade in Höchst oder in Altsachsenhausen dich halt auf einer Straßenecke zusammenstellst, um dich zu unterhalten, die Polizei bewertet das unterschiedlich. Mhm. Und zwar eben nach deinem sozialen Stand, nach deiner Hautfarbe. Marginalisierte Menschen, bei denen wird halt mehr erwartet, dass sie um Erlaubnis fragen für bloßes Existieren.
Was offensichtlich Bullshit ist.
Ja, ist Bullshit. Und es sollten ja dieselben Grenzen für alle Leute so gelten, für queere, straighte Menschen, für...
ja. Trans, inter, was auch immer.
Ja, genau, jegliche Geschlechtsidentitäten.
Schwarze, weiße.
Ja, genau.
Für alle sollten die gleichen Regeln gelten.
Ja, genau, das wäre eine Gerechtigkeit. Aber also ich bin auch nicht... jeglicher BDSM und jeglicher Sex hat Platz in der Öffentlichkeit. Das ist auch nicht meine Meinung, die ich vertreten möchte. Also wo ich den Unterschied sehe, wahrscheinlich sind wir uns einig da. Wenn es von Gewalt nicht mehr, das hast du den Punkt hast du ja gebracht, wenn es von Gewalt nicht mehr unterscheidbar ist für Uneingeweihte, für Leute, die zufällig vorbeikommen. Also auch ich als BDSMlerin kann manche Sachen halt ohne Kontext nicht von Gewalt unterscheiden. Wenn man einfach, ohne dass vorher oder was passiert ist, du aufhängst eine Partnerperson in der Öffentlichkeit. Das wird als Gewalt gelesen werden. Ja, weil es gibt Gewalt in unserer Gesellschaft.
Ja, und es wird auch von anderen BDSM-Lern, wenn sie euch nicht persönlich kennen und wissen, was abgeht,
ja,
wird es auch von anderen BDSM-Lern eher als Gewalt gelesen.
Ja,
und seien wir ehrlich, das ist gut so.
Ja, also ihr könnt so viel Halsbänder tragen, wie ihr wollt. Die Reaktion wird dann erstmal sein, okay, wahrscheinlich passiert der Gewalt. Wenn Leute BDSM-Zeichen erkennen, kommt vielleicht eine Nachfrage, statt alles eingreifen oder was auch immer.
Mhm.
Kann eben auch halt an die geschlagene Person gerichtet ist, alles okay sein.
Ja, also mir ist es passiert. Ich bekomme super leicht Spuren. Also ich bekomme super leicht blaue Flecke. Und mir ist es mehrmals in meinem Leben passiert, dass Leute auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob bei mir alles okay ist. Und ich fand das meistens ein bisschen belustigend, aber vor allem fand ich es gut. Und es war in den meisten Fällen nicht mal BDSM, was passiert war, sondern ich habe beim Umzug geholfen und meine ganzen Beine waren voller blauer Flecke, weil ich bei einem Umzug geholfen habe und überall gegenlaufe und blaue Flecken kriege. Ich hatte auch mal ein blaues Auge davon, dass ich gegen eine Tür gelaufen bin.
Also häusliche Gewalt im Sinne von, dein Haus hat dir Gewalt angetan.
Ja, Häuser tun mir Gewalt an, das ist die Art von häuslicher Gewalt, der ich unterlegen bin. Ja, mir ist mehrmals schon es passiert, dass eben Leute auf mich zugekommen sind, denn ich verstecke meine Spuren nicht. Ich verstecke meine blauen Flecke nicht, die mir beim auf der Treppe stolpern passieren. Ich verstecke auch meine Spuren nicht vom Spielen. Kleide mich halt angemessen. Ich laufe jetzt nicht nackt rum und rufe, hier, guck meine Spuren an. Aber wenn es heiß ist im Sommer, dann habe ich halt auch im Zweifel wenig an und dann sieht man eben auch Spuren. Und ich möchte weiterhin, dass Leute auf mich zukommen und nachfragen, wenn es für sie nach Spuren von häuslicher Gewalt aussieht. Das bedeutet, dass die Leute sich kümmern umeinander.
Da ist ein Ausdruck von Fürsorglichkeit.
Aber ich bin niemals einer Person böse, wenn sie fragt, wie das passiert ist und ob es mir gut geht. Denn ich bin sehr erleichtert, zu sehen, dass in meinem Umfeld und auch teilweise bei fremden Menschen in meiner Umgebung Warnzeichen gesehen werden würden.
Ja, das ist eigentlich ist das ein gutes Zeichen. Selbst wenn es eben dich nicht selber betroffen hat. Es kann ja sein, dass das zum Outen zwingt. Also wenn Leute wiederholt nachfragen und du immer ausweichend antwortest, dann werden sie vielleicht weiter fragen.
Wenn du dich nicht outen möchtest, dann musst du deine Spuren eben verstecken. Denn ganz ehrlich, möchtest du, dass bei deiner Nachbarin die häusliche Gewalt erlebt oder bei deinem Nachbar, der häusliche Gewalt erlebt, nicht nachgefragt wird? Das möchten wir noch nicht.
Ich glaube, dass es halt wichtig ist, Toleranz für King zu schaffen und Repräsentation für King zu schaffen, mit all die Öffentlichkeit damit zu treten auch, um eben sowas wie, das war einvernehmlich, verständlich zu machen für Leute, die selber kein BDSM betreiben.
Ja.
Einfach Berührungspunkte schaffen und Verständnis. Und dann sind die Antworten auch einfacher und dann ist die Fallhöhe für ein Coming-out auch niedriger.
Ja.
Und ähnlich ist es halt mit Queerness. Also es geht ja auch oft darum, Verständnis für Queerness zu schaffen und in der Öffentlichkeit aufzutreten, damit Verständnis leichter wird, damit Leute halt verstehen, okay, das ist nichts Böswilliges, das ist nichts Sexuelles notwendigerweise bei Trans. Hier, so muss ich sprachlich handeln, damit die Menschen sich inkludiert fühlen und Teil der Gesellschaft. Und das sind alles Sachen, die diffuzieren die Repräsentation. Aber ich glaube eben nicht, dass jegliche Auftritte von BDSM in der Öffentlichkeit als positive Repräsentation dienen.
Mhm. Denn, ja, wenn es nach Gewalt aussieht, wird es als Gewalt wahrgenommen.
Es muss ja nicht mal als Gewalt erkennbar sein, aber also ich glaube, viele Leute verstehen schon, dass das BDSM ist gerade, oder das sind Perverse, in Anführungszeichen, die machen unangemessene Dinge.
Dann sieht es halt nach Sex in der Öffentlichkeit aus.
Ja, halt jemanden wenig Kleidung alleine auf allen Vieren in den Supermarkt führen, wie gesagt, wo nicht mal die Hunde rein dürfen, aber er kriegt da auf allen Vieren rum und steht den Rentnern vor der Bückware. Also, von so praktischen Nachteilen weg. Ist halt super exaltiert. Trägt es in die Öffentlichkeit. Oft ist es halt auch, man spielt mit der Unfreiwilligkeit des Publikums. Und man möchte negative Reaktionen eventuell, um halt eine Demütigung der Subperson herbeizuführen, was dann eben sozusagen die Öffentlichkeit zum Element des Spiels macht.
Und das ist eben über Konsent hinweggehen.
Ja,
das ist finde ich nicht in Ordnung in so einem Sinne.
Ja, also ich fände es unangenehm, dass wir ansetzen müssen, auch einfach, weil ich verstehe, was dahinter steht. Also sozusagen aus meiner Fachkenntnis heraus fände ich es noch unangenehmer. So, ich wollte bei eurem Demütigungskram nicht mitmachen.
Das genau, möchte nicht instrumentalisiert werden von euch.
Ja, instrumentalisiert werden, ja. Ich möchte halt nicht Teil eurer Sexfantasie sein.
Genau.
Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch um das anzusprechen, halt die Forderung, dass man respektabel sein muss. Also Respectability Politics. Also halt so, ja, du musst halt der gute Queer sein, du musst die gute BDSM-Person sein, eben dieses, vermittelst einfach ein konservatives Familienbild, nur halt mit zwei Frauen oder zwei Männern und Kinder werden adoptiert und dann ist es halt cool, Ehe für alle, yay, damit haben wir alles geschafft, lassen wir leider hochziehen. Das ist halt für andere queere Menschen halt auch nicht das Geile und manchmal muss man eben gesellschaftliche Normen brechen, um Verständnis zu schaffen. Also ich muss als Transperson sozusagen, obwohl es nicht allgemein akzeptiert ist, als Transperson in die Öffentlichkeit gehen, um glücklich zu sein.
Mhm.
Und halt viele aus der queeren Bewegung sagen halt auch einfach, dass man sozusagen Queerness auch leben muss. Wir sind hier, wir sind queer und so.
Mhm.
Und da ist dann halt so nee, das ist nicht respektabel genug. Ihr überschreitet hier Grenzen. Ich als Queer, der zurückgenommener sein möchte, und der respektabel sein möchte und der sozusagen hier irgendwie intern in der konservativen Partei was bewegen will, sehe, dass ihr schafft hier ein falsches Bild. Und
ihr
das,
schadet mir. Ihr schadet, in meiner Respektabilität.
Nee, ihr schadet uns. Also, ja. Also das ist ja oft halt auch eine, du weißt schon, so legitim oder illegitim das ist, es ist halt eine genuin empfundene Schädigung der gesamten Gruppe. Wie wir halt beide jetzt eine negative Reaktion auf dieses Petplay in der Öffentlichkeitsszenario hatten.
Mhm.
Wobei Petplay eben halt nicht mal sexualisiert sein muss. Das wäre halt eins von diesen Dingen, wo vielleicht ist das nicht mal sexualisiert. Vielleicht ist der Typ halt einfach, hat der Bock, als Hund einkaufen zu gehen. Aber es ist halt sehr exaltiert. Es nimmt die Öffentlichkeit mit und wenn die Leute sagen, wir machen das halt trotzdem, auch wenn die Leute negativ reagieren, dann schafft es nicht automatisch Toleranz. Und selbst wenn sie es halt sagen, wir machen das als Akt des Aktivismus, damit BDSM in der Öffentlichkeit präsent ist. Also sozusagen, wenn wir dann halt fordern, nee, mach den Konsent explizit, erklär's den Leuten. Zeigt, dass es eine normale Liebesbeziehung ist mit Konsent oder zeigt, dass es im Grunde wie ein Hobby ist und das ist halt eine andere Art von Aktivismus, das ist halt einer, der sozusagen durch respektable Darstellung funktioniert und durch explizite Inhaltswarnung, das ist halt, was wir hier viel machen, auch wenn wir Witze machen und manchmal unangemessen auftreten, vielleicht für manche, aber was BSM-Repräsentation angeht, sind wir halt eher auf der respektablen Seite, kommen wir nicht drum hinweg.
Durchaus mit Absicht oder auch einfach aus Veranlagung. Ich würde sagen, beides wahrscheinlich. Aber ich finde eben, ja, einerseits Aktivismus und zeigen auch, was dahinter steckt, ist wichtig in allen Bereichen. Da aber Konsent für BDSM auch so unglaublich wichtig ist, finde ich, wenn der Konsent auf eine so krasse Weise überschritten wird. Wie gesagt, wenn jemand in der Öffentlichkeit, also mich würde es überhaupt nicht stören, wenn jemand mit Halsband an alleine in der Öffentlichkeit irgendwo lang geht, wenn es jetzt nicht gerade ja, störend eingreift, sag ich mal.
Ja, genau, wenn man an den Leinen noch vorbeikommt. Ja, es ist halt wie Partnerlook. Vielleicht stimmen wir modisch nicht zu, aber inhaltlich können wir den Leuten nichts vorwerfen.
Genau, und das ist eine Sache von, da muss die Umgebung eben durch.
Ja.
Wenn aber tatsächlich starke Machtgefälle oder Gewaltausübungen gezeigt werden.
Also scheinbare
Gewalt. Scheinbare Gewalt. Das ist was bei den Leuten ankommt. Da würde ich sagen, muss man den Konsent einholen von allen, die zusehen. Auf einer Party in der begrenzteren Öffentlichkeit. Tatsächlich reden wir intern über BDSM-Veranstaltungen auch als interne Öffentlichkeit.
Ja, yeah, genau. Das ist auch eine Form der Öffentlichkeit.
Es ist eine Form der Öffentlichkeit, aber eine, wo jeder mit dem Betreten der Party zustimmt, auf gewisse Sachen vorbereitet zu sein.
Genau, die über Conventions auch gesprochen haben, die informierte Öffentlichkeit, bei der man ein Verständnis der Metaebene voraussetzt.
Auch in Theaterstücken kann Gewaltdarstellungen sein, können Sexdarstellungen sein. Das weiß man zumindest grob, bevor man die Karte kauft.
Ja.
Spätestens, nachdem man die Karte gekauft hat, bevor man reingeht.
Ja.
Wenn man nicht blind kauft und sich überraschen lässt, und dann muss man auf alles vorbereitet sein, ist man informiert, worauf man sich einlässt.
Ja.
Wenn man in der Fußgängerzone steht und einfach nur einkaufen will, oder am Supermarkt an der Kasse, ist das nicht der Fall. Und dann hat man keinen Konsent gegeben, an diesem Spiel beteiligt zu werden.
Ja, aber jetzt mal, um weiter auf Kleinkunst einzutreten.
Ja.
Wenn da jemand Musik spielt, ich höre das,
Mhm. Im Zweifel kann man nämlich nicht entkommen oder schlecht.
Ja, genau. Ich muss halt sozusagen in Hörweite daran entlang gehen. Ich werde zum Publikum, wenn ich stehen bleibe und zugucke, aber ich kann auch einfach weitergehen. Sozusagen, ich entziehe den Konsent, mich zum Publikum zu machen, indem ich weitergehe. Genauso halt die Leute, die für Tierschutzorganisationen in der Fußgängerzone sammeln, indem sie ein Mannshofsplakat mit verstümmelten Tierleichen aufstellen und einem mit so einem Klemmbrett entgegenlaufen. Mhm. Ich wollte das mit den Tierleichen auch nicht sehen.
Ja.
Das dürfen die trotzdem machen. Das ist scheinbar, ist es in der Öffentlichkeit angemessen. Mhm. Oder es wird zumindest geduldet. Es wird toleriert. Ich muss es nicht gut finden, aber es wird toleriert.
Ja, und ich sag mal, wenn man jetzt einen Stand macht für BDSM und zu Leuten hinläuft und sie fragt, was sie davon halten oder ob sie sich das nicht mal genauer ansehen wollen und Fotos und dergleichen ausstellt, auch das, würde ich sagen, wäre in der Fußgängerzone vorstellbar.
Ja. Also praktisch ein Infostand.
Infostand für BDSM.
Ja.
Ist auch außerhalb von Pride-Paraden, würde ich sagen, in der Innenstadt vorstellbar.
Ja.
Erfordert auch Toleranz und ist aber was anderes, als Subby in der Fußgängerzone anzuketten und auszupeitschen.
Ja, also manchmal ist halt auch einfach Sex. Impact Play, also Sachen, wo man geschlagen wird, muss nicht sexuell sein. Das kann auch sensuell sein. Aber bevor die Bevölkerung das Split Attraction Model nicht verstanden hat, fällt es in den Rahmen von, das ist eher
mal Sex. Das ist eine sexuelle Handlung, ja.
Ja, genau. Und das ist halt, es kann missverständlich sein, aber ist eben wie eine Übersexualisierung kann stattfinden. Deswegen sind die Grenzen jetzt super schwammig.
Und die Sache ist ja auch, für manche mag das nur sensuell sein und nicht sexuelles sein. Für andere BDSMler ist das reiner Sex. Da wir da nicht auf einen Nenner kommen innerhalb der Szene, kann auch nicht erwartet werden, dass ein uninformiertes Publikum das einschätzen kann.
Ja, aber was ich halt aber letztlich sagen würde, ist, dass wenn sich die Gesellschaft dahin entwickelt, dass das okay ist, in der Öffentlichkeit stattzufinden, oder halt wenn sozusagen, wenn das Erfolg hat und wenn die sozusagen diese öffentlichen Auftritte und da halt über unseren eigenen Erwartungshorizont hinausgeht, dann, also das sind vielleicht wir nicht die Leiter hochziehen sollten.
Ja, nee, absolut Erfahrung. Nicht. Wenn sich die Gesellschaft dahin entwickelt, dass in ein paar Jahren neben dem Stand für Spendensammlungen für hungernde Kinder der BDSM-Stand Werbung für Partys und dergleichen ist, bin ich die Letzte, die sagt, ich finde das doof.
Ja, es geht mir auch gar nicht mal ums Gewerbliche jetzt gerade.
Gut, also, auch die Kleinkunst BDSM auf der Straße.
Ja, wenn Leute halt, wo wir halt sein, so ein Schwertkampf ist okay im Park, wenn da Leute Bondage üben im Park.
Absolut okay.
Von mir aus halt auch im Pep-Modus durch die Stadt gehen.
Wenn es nicht als sexualisiert, zusätzlich sexualisiert, wahrgenommen wird, weil wir da hingekommen sind, ist es für mich auch...
Das Wahrgenommen, daran störe ich mich. Mhm. Weil ich werde als sexualisiert wahrgenommen, indem ich Kleidung... Das ist nichts, die hat nichts mit Fetischware zu tun oder so. Ich kaufe einfach meine Kleidung normal im Geschäft. Ich ziehe die an, ich gehe in die Öffentlichkeit damit. Von Transfeinden wird es als sexualisiert wahrgenommen, weil sie die Trennung nicht schaffen können. Und trotzdem tue ich das. Und ich sage, ich sollte es trotzdem tun und ich sollte es tun dürfen. Und ich finde es dann schwierig,
die Trennung zu machen.
Genau, das ist so allgemein. Es muss im Einzelfall beurteilt werden.
Ganz klar. Ich würde sagen, Kleidung alleine ist nicht sexualisiert. Also zumindest nicht auf eine Weise, dass es in der Öffentlichkeit nicht mehr angemessen ist.
Ja, man darf keinen zu kurzen Rock tragen. Ja, es ist Bullshit. Leute sollen eine Freiheit haben, sich anzuziehen, wie sie sich wohlfühlen.
Und als langjährige Bielefelder Bewohnerin muss ich auch sagen, auch Nacktheit in der Öffentlichkeit wird zwar regelmäßig als störend wahrgenommen und ich würde mich daran auch wahrscheinlich stören, aber prinzipiell bin ich auch da auf der Seite von, solange keine zusätzlichen sexuellen Handlungen draufkommen, greift meine Toleranz und denke ich, man muss ja nicht hingucken.
Ja, und die Reaktion halt, also es ist ja in den letzten Monaten mehrmals in Deutschland passiert, dass Leute zusammengeschlagen wurden, weil sie einfach queere Liebe in der Öffentlichkeit gezeigt haben.
Ja.
Und das ist halt niemals die richtige Reaktion.
Genau.
Also auch, das würde ich niemals, also meine Reaktion ist halt, ey, nehmt euch ein Zimmer, vielleicht, oder, also wenn es meine Grenzen von Sexualisierung, die ich für mich angenehm finde, in der Öffentlichkeit überschreitet, oder halt wegzugehen, weiterzugehen.
Ja.
Ich entziehe mich der Situation eventuell.
Ja.
Und wo es halt übergriffig wird, ist, wo sie versuchen, mir das aufzudrängen, und zwar aktiv.
Ja.
Oder eben, wo sie aktiv meine negative Reaktion einfordern. Mhm. Da sehe ich dann halt auch meine Grenzen überschritten. Also halt auch in einem Rahmen, wo ich sie eben nicht mehr ohne Konfrontation wahren kann.
Ja, wenn man eben nicht aus der Situation einfach sich selbst entfernen kann,
ja,
wenn genau. sie einem unangenehm ist. Da ist eine Grenze überschritten, die ja vielleicht nicht mehr öffentlichkeitstauglich ist.
Ja, wenn sich halt zwei Leute in der U-Bahn küssen oder bei welchem Geschlecht, ich kann weggucken. Also im Rahmen, wo ich weggucken kann, ist weggucken auch eine sinnvolle Reaktion, anstatt sich zu beschweren.
Und deswegen sagte ich, Kleidung alleine ist halt auch wirklich egal.
Überschreitet deine Grenzen nicht.
Kleidung überschreitet meine Grenzen nicht und Kleidung alleine sollte niemandes Grenzen überschreiten. Ich kann es ja scheiße finden. Aber das kann ich auch, wenn das Outfit einfach hässlich ist. Aber das entitelt mich nicht dazu, den Leuten vorzuschreiben, was sie anzuziehen haben.
Ja.
Ich hoffe, es wurde halbwegs klar, wo wir die Grenze ziehen.
Aber warum spielt man in der Öffentlichkeit? Es gibt Formen, in denen wir es ablehnen. Warum macht man das? Warum will man das? Abgesehen von Repräsentation und das, wie wir schon genannt haben.
Fangen wir mit dem Leichten an, Rollenspiel und LARP. Klar, Conventions ist total sinnvoll. Man trifft sich halt mit Leuten, die man sonst nicht trifft, um gemeinsam zu spielen. Und da gibt es auch Publikumsverkehr, also Leute, die durch die Räume gehen und schauen, wie das ist, weil sie keine Runde bekommen haben. Oder
ja, also es ist Zugehörigkeitsgefühl, auch Community.
Genau, Community. Das ist einfach eine Community, die sich trifft, wo man gemeinsam was unternimmt.
Und es hilft einem auch, glaube ich, halt zu sehen, dass andere dieselbe Tätigkeit wie man selber ausüben.
Mhm. Das ist Sehen und Gesehen werden im Zusammengehörigkeitssinne.
Übrigens auch 1:1 auf BDSM übertragbar, denke ich.
Absolut. Das ist bei Stammtischen und bei vielen Partys das Gleiche. Es ist Community, also gerade bei Stammtischen, das ist vor allem mit Gleichgesinnten reden, mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, kommunizieren, sich austauschen, Zeit verbringen, zum Teil dann eben auch auf diese Weise kleiden, wie es dorthin passt und wie man sich dort wohlfühlt.
Wo man eben vor solchen Beurteilungen
und Verurteilungen.
Ja, genau, eben. Einfach wie halt auch ich in der Queerszene halt davon ausgehe, dass meine Kleidung okay ist. Also da muss ich mir keine Sorgen machen.
Dass ich finde deine Kleidung sowieso überall okay, weil du dich modisch anziehst und das ist.
Ja, ich will. Ja, es gibt Räume, in denen ich sicherer bin.
Mhm.
Als andere. Gut, Bielefeld habe ich bisher als einen sehr sicheren Raum, um öffentlich trans zu sein, erlebt. Halt im Sinne von. Muss ja. Und bei Reaktion tut ja nicht nötig. Also ostwestfälische Allgemeinplätze funktionieren auch, was Queersein in der Öffentlichkeit angeht, sehr gut.
Ja, kann man sich darauf verlassen, dass wenig Reaktionen kommen. Das kann man bei dem Bielefelder allgemein. Viele LARP-Veranstaltungen finden in öffentlichen Räumen statt, also soweit in öffentlichen Räumen, dass unabgegrenzte Waldstücke benutzt werden.
Ja.
Und dass es passieren kann, dass Spaziergänger mit ihrem Hund einfach mitten ins LARP reinlaufen.
Ja, der Vampir-LARP irgendwie in der Innenstadt und sowas.
Das ist klar, dass es passieren kann und auch fast jedes Mal passiert. Und es gibt Regeln dafür von den Veranstaltern, wie damit umgegangen werden soll.
Hoffentlich.
Für gewöhnlich. Denn offensichtlich ist nicht die Lösung, dass man mit gezogenem LARP-Schwert auf die Spaziergänger zurennt und sie mit lautem Gebrüll vertreibt.
Warum macht man LARP trotzdem in so einem Rahmen?
Einmal, weil es schwer möglich ist, es anders zu tun. Ansonsten müsste man halt einen Zaun ziehen und dann Wanderwege absperren, nur weil sie zufällig in der Nähe langführen.
Mhm.
Und man schadet ja auch niemandem und es ist sehr leicht aufzuklären.
Argumente, die für manche auch sagen, würden nur fürs BDSM greifen, aber ja.
Glaube ich eben nicht, dass es leicht aufzuklären ist.
Ja, bei so Fantasy-Labs, ja klar, weil wir sind offensichtlich Leute, die in die Requisite durch den Wald laufen.
Genau.
Aber jetzt bei Vampire-Lab, wo einfach so.
Ja, das ist vielleicht schwieriger.
Wo Goss-Leute sich in der Innenstadt anfauchen.
Aber du kannst einfach sagen, wir spielen hier ein Spiel. Da vorne sind die Organisatoren.
Ja.
Das ist, glaube ich, bei BDSM in der Öffentlichkeit schwieriger. Andererseits ist auch die Sache, wenn ich in einem einsamen Waldstück Bondage an Bäumen mache und mich vorher umgesehen habe, ob jemand in der Nähe ist, dann kommt trotzdem, obwohl ich mich versichert habe, dass erstmal niemand da ist, nach einer halben Stunde jemand mit einem Hund vorbei oder spaziert er einfach lang, wird gelaufen, dann erklärt man das halt. Das ist nicht die Art Öffentlichkeit, wo ich sagen würde, das sollte man besser lassen. Da gibt es tatsächlich viele, die daran Interesse haben, in der freien Natur sowas zu machen. Und da kannst du halt auch nicht einfach mal einen Zaun ziehen.
Ja.
Wenn es nicht gerade dein Garten ist und du ein riesen Grundstück hast.
Ja, manche ziehen halt auch einen Nervenkitzel daraus, aus dem Potenzial der Öffentlichkeit. Also nicht aus dem Potenzial des Entdecktwerdens. Also es geht ihnen nicht darum,
dass Leute sehen, sondern darum, dass es eventuell könnte jemand vorbeikommen.
Genau.
Halt. Hoffentlich nicht, aber es könnte passieren.
Halt so minimale Gesten. Oder vielleicht irgendwie eine Warnung, die ausgesprochen wird, dass halt, oh fuck, hat es Leute mitgekriegt, aber wirklich, ist es halt nicht von außen erkennbar, oder?
Dinge wie eine bestimmte Kleidung drunter tragen oder so. Und vielleicht könnte es ja durch die Kleidung abzeichnen und wer sich auskennt, könnte es erkennen. Das ist halt ein gewisser Nervenkitzel, mit dem man spielen kann, den ich extrem harmlos finde, weil eigentlich geht es darum, dass eben niemand was mitbekommt.
Ja, genau. Wir haben jetzt auch Feedback bekommen, dass halt manche eben diese Selbstkontrolle und sozusagen in der Öffentlichkeit ruhig zu bleiben, obwohl kinky Dinge passieren, gerade dass die das einen zusätzlichen Reiz von der ganzen, von der ganzen Geschichte gibt. Und sei es eben halt einen Knebel unter dem Nasenschutz zu tragen. Das ist ganz neue Spielmöglichkeiten, die wir jetzt haben.
Ja, die Kinky-Pandemie. Ich trage ja lieber die Schokolade im Mund heimlich unten.
Als Bradheim kann man nicht mehr Leuten so die Zunge rausstrecken, aber was in der Öffentlichkeit auch geht, oder?
Ja.
Und im Kink-Kontext dann anders verstanden wird. Aber ja, ich lasse halt auch einen guten provokanten Spruch, der vielleicht nicht liegen in der Öffentlichkeit.
Ich auch nicht.
Also sowas, das ist halt mein in der Öffentlichkeit spielen irgendwie, wenn die Dynamik da für den Moment in die Richtung slidet, aber wir schreiten halt nicht zur Tat.
Genau.
Also vielleicht irgendein Satz, der verständlich ist. So.
Für die Insider.
Für die Insider, ja. Ja, ich würde es halt auch nicht an einem Tisch machen, wo Leute, die absolut keine Ahnung haben, was bei mir so geht, würde ich halt also jetzt auch nicht irgendwie auf eine Art provozieren, die halt die Leute verunsichert oder das erwarten, dass die Top-Person dann
darauf reagiert.
Ja. Obwohl halt sowas wie dünnes Eis, junge Dame. Das kann als ohne Kontext als scherzhaft verstanden werden.
Ja. Also, ich glaube, das ist für mich auch so ein bisschen die Trennschärfe. Alles, was unter Flirten bis Rumknutschen ist bei mir immer so, ja, das gehört vielleicht nicht unbedingt in die Öffentlichkeit in manchen Situationen, aber stört halt auch nicht.
Mhm.
Oder wenn es jemanden stört, soll er halt weggucken.
Mhm.
Genauso, wenn man etwas macht und es ist angelegt, dass es heimlich ist, dass es Leute eben nicht mitbekommen sollen und es ist schiefgegangen, wenn es jemand mitkriegt.
Ja.
Auch das gönnt euch.
Ja, du hattest bisher gesagt, dass zwei Herzen schlügen in deiner Brust.
Das ja.
Ist Thema. Bisher hast du halt sehr stark, vielleicht auch, weil ich dir dahin gedrängt habe, die Gegenposition eingenommen gegen Spiel in der Öffentlichkeit. Wo ist das andere Herz?
Wie gesagt, ich bin absolut dafür, wenn es in so einem solchen Rahmen ist, dass es keiner mitbekommen soll.
Mhm.
Also jetzt nicht, macht das alle, sondern wenn ihr da Bock drauf habt, interessiert
euch niemanden. Wir würden es ja nicht merken.
Wir würden es ja nicht merken. Wo das zweite Herz in meiner Brust schlägt, ist, ich bin halt eher exhibitionistisch als voyeuristisch. Das heißt, es stört mich mehr, wenn ich sowas sehe von Leuten, wo ich es nicht sehen will, als es selber zu machen.
Okay.
Ich würde es jetzt nicht tun, aber tatsächlich kann ich mir vorstellen, für mich Spiele in der Öffentlichkeit in so einem Sinne, dass es eben versteckt ist und so Leute nicht mitbekommen sollen. Ich habe schon Bondage in der Öffentlichkeit getragen, sichtbar in der Öffentlichkeit getragen, nicht einschränkendes Bondage, für ein Fotoshooting zum Beispiel, wo wir an einer Bahnhaltestelle Fotos gemacht haben. Und da war Bahnverkehr. Also es war nicht, dass da nichts gefahren ist. Und bei Bahnverkehr Fotos mit Bondage gemacht haben. Und da kamen natürlich auch Leute vorbei und haben dann mal gefragt. Das war zu einer Uhrzeit, wo wenig los war, weil wir wollten nicht im Weg stehen. Und so. Aber es kamen auch Leute vorbei, die gefragt haben. Und da haben wir dann aufgeklärt. Entsprechend, für sowas bin ich relativ offen. Da war es mir aber auch wichtig, dass es eben nicht in Positionen ist, die falsch verstanden werden können. Also dass es eben nicht in Richtung Gewaltdarstellung geht.
Hm?
Sondern eben offensichtlich Kunstwerk. Dass da von mir Interesse da ist, sowas durchaus zu machen und das aus verschiedenen Gründen. Einerseits durchaus diesen Nervenkitzelreiz kann ich verstehen und auch künstlerische Aspekte kann ich verstehen. Ich würde jetzt bei BDSM mich nicht unbedingt auf die Bühne stellen, aber prinzipiell bin ich eine Bühnenperson, die gar kein Problem damit hat und Energie daraus ziehen kann, Dinge auf der Bühne für Publikum zu tun.
Ja, hast du ja bei der Katze schon berichtet.
Genau, und auch das kann ich verstehen und ich kann prinzipiell auch verstehen, wie man das auch im BDSM oder sexuellen Bereich haben kann. Ich meine, sonst gäbe es keine Pornos. Und daher kommt es mir manchmal komisch vor, es gleichzeitig verstehen zu können und abzulehnen, dass es in bestimmten Bereichen getan wird. Oder halt abzulehnen, wenn es jemand tun würde.
Mhm.
Da komme ich mir selbst zielgespalten vor. Ermöglicht mir aber, glaube ich, auch einfach, beide Positionen einzunehmen und vielleicht irgendwo Botschafterin für beides zu sein.
Hoffen wir.
Ja, ich hoffe es. Also auch wenn es jetzt eben sehr klang nach, wir sind voll dagegen. Ich habe sehr viel Verständnis dafür, wo der Reiz liegt. Ich sehe nur halt auch, wo die Grenzen anderer Leute liegen und wo es traumatisieren kann, tatsächlich. Also wo manche Handlungen, die man sieht, traumatisieren oder retraumatisieren kann, wenn man eben selbst bei Gewalt oder missbräuchlichen Beziehungen Opfer oder kennt oder selber ist.
Ja, absolut. Verstehe ich alles, dieses Freundes- und Inhaltswahrung und allem. Wobei ich da noch mal ein beliebtes Argument von TransfeindInnen aufgreifen möchte. Denn das ist halt, dass die Anwesenheit von männlich gelesenen Körpern oder halt speziell Penissen
Männlich gelesenen Penissen?
Hier, die lesen Penisse grundsätzlich männlich. Weil es sind Transfeinde.
Ja.
Für die ist das Geschlecht. Mhm. Auf jeden Fall, wenn das in Räumen, die als Schutzräume für Frauen gedacht sind, auftaucht, dass dann Leute retraumatisiert werden durch die Anwesenheit, durch das Sehen. Gut, für sie ist es halt auch schon in Frauenhäusern und öffentlichen Toiletten, sollten Transmenschen nicht auftauchen. Aber wovon sie natürlich auch sprechen, sind Umkleidekabinen, öffentliche Duschen und sowas.
Ja, ich sag mal, prinzipiell kann man Verständnis dafür haben, wenn man keine bestimmten Geschlechtsteile sehen möchte in seinem Alltag. Aber seien wir ehrlich, auf öffentlichen Toiletten und in Frauenhäusern passiert das doch auch gar nicht. Also ich meine, man zieht sich ja nicht schon auf dem Weg in die Toilette die Hose aus.
Ja, nee, das wäre mir noch nicht untergekommen. Das ist halt transfeindlich einfach.
Genau, das ist halt einfach Blödsinn.
Ja.
Und ich sehe, es ist tatsächlich ein Thema für Umkleiden und Duschen, in Schulen.
Ja, aber als ob Transfrauen nicht panische Angst davor hätten, in solche Situationen zu geraten.
Genau.
Also es ist ja für uns sehr einfach, weil wir wissen, dass das eine gewaltauslösende Situation ist, dass wir da nicht gewaltig sind. Und wenn die Transperson mit ihrem Penis sehr okay ist, dennoch...
Würde sie sich nicht in
den seltensten Fällen halt das öffentlich präsentieren.
Genau, also... Ich hätte es nicht in meinem Leben erlebt, dass ich in einer Schulumkleide oder in einer Sportumkleide, sonst wo.
Ja, anyways. wenn man halt in Umkleidekabinen geht, ich glaube, in einer Gesellschaft, die Transmenschen halbwegs toleriert, muss man Genitalien von Geschlecht trennen können, bis zu einem gewissen Grad. Und es ist halt, ja, natürlich gibt es traumatisierte Menschen, aber ich sehe halt nicht es als angemessen, dass mich das aus öffentlichen Räumen ausschließt, komplett.
Ja.
Das ist vor allen Dingen hypothetisch nicht.
Ja. Wenn man da Sorge hat, dann kann man ja auch einfach eine neue Etikette für Umkleideräume.
Ich wär so zufrieden, wenn Umkleideräume allgemein nicht mehr gemeinschaftlich sind, aber...
auch das vielleicht der richtige Weg, einzuduschen und einzelumkleiden in Sportbereichen. Wie gesagt, ich verdecke meine Spuren nicht und muss dann damit leben, dass manchmal Leute darauf reagieren. Ich gehe gerne schwimmen und es ist im Schwimmbad und in Schwimmbad duschen und Schwimmbad umkleiden natürlich dann entsprechend auch zu sehen.
Genau, ich glaube, das ist aber halt auch, was man Leuten vielleicht zumuten kann.
Ja.
Dass sie Spuren sehen, also vor allen Dingen, weil sie meistens kommen sie nicht von BDSM, sondern weil man irgendwie in die Tür gelaufen ist oder... Und
oder die Treppe runtergefallen, was auch immer ich gerade wieder getan habe.
Also for real die Treppe runtergefallen, aber auf der Rolltreppe ausgerutscht mit neuen Schuhen. So ist mir halt dieses Jahr passiert. Das sind meine bleibendsten Spuren dieses Jahr. Kann ich mir so im Rollstock schlagen, aber ich einmal auf der Rolltreppe ausgerutscht, zack.
Von der Hintern blau.
Ja, Unterschenkel Hintern blau, einfach für Wochen. Und also es sähe halt aus wie Spuren, aber das hatte ich nicht mal, ich habe keinen Konsent dazu gegeben.
Die Rolltreppe hat das ganz alleine gemacht.
Ja, ich bin ausgerutscht, weil ich glatte Schuhe hatte.
Also ich geb der Rolltreppe die Schuld.
Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, das könnte auch Vanillas passieren. Und dann, und was sollen die machen?
Ein Penis kann halt auch passieren.
Ja, also... Bis auf Transmänner haben die wenigsten Leute Konsens zu ihrem Penis gegeben.
Ja. Und Spuren im Alltag sehen, auch wenn man das vielleicht unangenehm findet, oder einen Penis im Alltag sehen, auch wenn man das vielleicht unangenehm findet, da muss man halt im Zweifel einfach durch.
Genau. Aber ja, es gibt das noch an coolen Gründen, warum man öffentlich auftritt. Im Mittelpunkt zu stehen, Aufmerksamkeit zu haben, für manche sicherlich reizvoll.
Ja. Ich meine, wir sind auch eher extrovertiert und das schadet, dass uns... Absolut nicht, ab und zu im Mittelpunkt zu stehen.
Ja, oder halt Applaus und Zuspruch des Publikums kann halt auch wirklich, also halt auch bei Rollenspielrunden so, wenn Leute so, ey, wie gut habt ihr bitte gespielt?
Ja.
Und sowas.
Also sowohl innerhalb der Gruppe, also wenn man sich gegenseitig erzählt, wie gut man das Spiel des anderen fand, als auch wenn Leute, die anwesend waren oder die beim Let's Play zugeschaut haben, einem sagen, was sie toll fanden, das ist ein unglaublich schönes Gefühl.
Ja, Exhibitionismus hatten wir schon. Das ist ja für manche Leute einfach, die brauchen eine Öffentlichkeit für Erfüllung.
Mhm.
Muss man halt, also da sehe ich, wenn du das weißt, dann vielleicht eben halt mit dem Schein spielen oder Rahmen suchen, was angebracht ist.
Ja.
Und.
Die gibt es.
Ja, genau. Dann manchmal möchte man einfach seine Freunde noch was teilen.
Ja.
Sei es BSM-Spiel. Ich habe dieses coole neue Gerät. Ja, ihr alle könnt nicht spielen, weil Corona ist, aber ich zeige euch das jetzt mal. Per Video oder was auch immer. Let's Play BDSM. Und.
Auf BDSM-Partys, wo tatsächlich gespielt wird, in einer abgetrennten Öffentlichkeit. Ist nicht nur Exhibitionismus, was ausgelebt wird, sondern manche erfreuen sich an dem Spiel von anderen, können das mitgenießen, haben da was von.
Ja, so eine Art Mitfreude eben, die mitschwingt, wenn man eben sieht, wie andere Spaß haben. Also das muss nicht auf einer sexuellen Ebene, das geht auch eben auf einer Community-Ebene. Ich glaube, es ist wichtig, wenn da eine, also unterscheidet es auch von Pornografie, so eine Spieleröffentlichkeit, wenn da eben eine soziale Beziehung oder eine parasoziale Beziehung, also ich halt entweder ich bin der Person sich wirklich verbunden, sehe ja, das ist halt ein Peer von mir, oder ich sehe sie wie und bilde es mir ein. Beides schafft eine andere Ebene.
Ja, das können vielleicht Leute, die weder mit Rollenspielen noch mit BDSM gerade wissen, wovon wir reden. Du zeigst einem Freund, einer Freundin eine Serie oder einen Film, den du absolut liebst, und schaust dir die Reaktionen an und hoffst, dass die Person ähnliche Reaktionen zeigt wie du.
Ja.
Das ist mit Freude.
Das Öffentlichste, was ich übrigens gespielt habe BDSM bisher, ist, dass mir mal Hypnoseträger gesetzt wurde und dann ausgelöst. Was auch eher so ein bisschen auf Demonstrationsbasis war. So, wie geht das? Aber es war auch harmlos.
Ich habe schon häufiger in Gruppen Bondage geübt. Also jetzt wirklich im Sinne von, wir saßen zusammen, haben über alles Mögliche geredet und Noten geübt.
Ja, halt wieder der Punkt, BDSM muss nicht sexualisiert sein. Das kann einfach Spaß machen.
Das kann auch einfach Spaß machen. Also bei Bondage ist das teilweise wirklich einfach wie ein Hobby. Ob ich jetzt über Würfel rede oder über Seile, da sind die Unterschiede nicht so groß.
Offensichtlich, wir sind alle Nerds.
Ja.
Ja, es gibt ja Leute, die einfach schockieren wollen.
Ja.
Oder halt eine Demütigung erfahren wollen durch die Reaktion des Publikums.
Mhm.
Auch da, du brauchst den Rahmen.
Ja.
Die Leute sollen schon schockiert werden wollen, also bis zu einem gewissen Grad. Halt so, okay, da drüben zeigt jetzt irgendwas Extremes. Nice, das sehe ich mir an.
Mhm.
Oder, ich kann gar nicht weggucken. Ich mache halt auch nicht ein Rollenspielabenteuer, wo eine längere Triggerwarnung vorweg gesagt wird, weil ich halt Bock an Horror habe.
Mhm.
Das ist halt auch bis zu einem gewissen Grad sowas. Wie kann ich Leute zum Gruseln bringen oder also unangenehmere Sachen verursachen? Also BDSM gibt mir das gar nichts, habe ich keinen Bezug zu, aber auf einer künstlerischen Ebene kann ich verstehen, wie man manchmal auch schockieren möchte.
Ja.
Oder zumindest also über die Erwartung hinausgehen. Nicht über den Konsent, aber über die Erwartung.
Genau, und da ist für mich der wichtige Punkt, nicht über den Konsent hinausgehen. Auch nicht beim Publikum.
Genau. Was wir halt bisher hatten, ist halt unangenehme Spielende. Es gibt aber auch unangenehmes Publikum natürlich.
Ja.
Und
ja.
Ungewolltes Publikum gibt's auch. Dass Leute halt einfach kommen und starren.
Mhm.
Und zusehen, halt ein Begaffen, das will man halt auch nicht. Also queere Menschen in der Öffentlichkeit sich küssen, die können halt nicht nur die Gewaltaufmerksamkeit kriegen, sondern auch die Leute gucken sich das an, als wäre es eine Show für sie. Also
als wäre das ein Porno oder als wäre das ein, als wäre es
Zootiere. Eventuell nehmen sie da raus zu kommentieren.
Mhm.
Das ist scheiße halt.
Ja.
Und es gibt halt auch diese, halt auf Conventions. Ich weiß nicht, so BSM-Partys, solche Vermutungen gibt es da auch. Ich sehe erstmal nur zu, Leute. Und das ist mir immer unangenehm. Also ich habe noch keine angenehme Situation, ich sehe erstmal nur zu Leuten gehabt.
Ja.
Also die kommen halt in verschiedenen Genres. Das sind halt entweder Leute, die keine Ahnung haben und wirklich unsicher sind und dann zugucken wollen, den Spiel doch mit. Das funktioniert.
Die sich einfach nicht trauen mitzuspielen, weil sie glauben, sie müssten dafür irgendwas können.
Ja, genau. Aber das ist schade für die, aber es hemmt das Spiel unermesslich.
Ja.
Wenn halt eine einzelne Person stumm und unsicher zuguckt.
Mhm.
Und ich glaube, für die wäre Let's Plays viel, viel besser.
Ja.
Weil, wenn es einfach eine normale Runde ist und du hast auch eine Hemmung, zu einer unsicheren Person Nein zu sagen.
Mhm.
Aber ich habe halt bisher nur erlebt, dass das Spiel hemmt.
Ja.
Irgendwie. Dann ist halt, ich habe meine Freundin und ich habe meinen Freund mitgebracht. Die guckt erstmal nur zu. Und in der Regel sitzt die Person dann da derbst gelangweilt.
Ja, und gleichzeitig die Person, die diese mitgebracht hat, kümmert sich zur Hälfte auch um diese Person, statt sich ums Spiel zu kümmern.
Genau, fühlt sich verpflichtet, die zu unterhalten, obwohl offensichtlich sie sich entschieden hat, hier zuzukommen.
Wo das gar kein Problem ist, sind natürlich entsprechende Demo-Runden, die so aufgebaut sind, dass man eh alles erklärt.
Ja.
Da ist es da gar kein Thema.
Ja, halt eben Spiel im öffentlichen Raum, aber auf so ein Konzimmer ist halt zum Beispiel eine selektive Öffentlichkeit. Und,
ja, und da wird es schnell unangenehm.
Ja, eben diese Leute, die zu einer privaten Spielrunde mitgebracht werden, ich sehe erstmal zufällig noch schlimmer.
Ja, das stimmt.
Und die hat noch nie erlebt, dass eine Person, der mitgespielt oder wiedergekommen wäre.
Ja.
Die mitspielen, die bleiben oft dabei, die sich daneben setzen.
Im Privaten erlaube ich es auch einfach nicht. Also wenn ich als Spielleiterin bin und jemand fragt, kann ich die Person mitbringen, die möchte erstmal nur zugucken und sitzt aber mit auf dem Sofa und starrt, dann sage ich, dann bastel ich dir lieber einen Charakter. Meinetwegen kriegt die nur eine 5-Minuten-Rolle. Aber die soll einmal ausprobiert haben.
Ja.
Dass sie sich damit beschäftigt. Wenn sie darauf keinen Bock hat, dann braucht sie auch nicht im Raum sein.
Ja, genau. Und dann halt ungewollte Kommentare können halt auch super nervig sein. Wir spielen hier, und das ist offensichtlich Actual Play, wir sind hier an einem Tisch in der Convention, da kommt eine Person und fängt an zu kommentieren.
Als ob sie ein Kommentator wäre oder dazugehören würde.
Ja, genau. Und wenn man die Person nicht gut kennt, und ich glaube, es ist halt auch echt eine Frage, wie sehr eine Beziehung hergestellt ist. Und man kommt sich vor, als ob man angestarrt und beobachtet wird von jemandem, der Interesse hat, aber keinen Bezug zu dir. Oder halt Fremde gehen über deine Grenzen weg und kommentieren viel zu viel. Dann wird es unangenehm. Halt, wenn deine Freunde kurz auftauchen und sagen, ey, meine Runde ist schon vorbei, ich hänge hier mal rum, wie ihr zu Ende spielt. Das habe ich nicht als negativ erlebt bisher.
Ja, also wenn irgendjemand am Tisch, also oder wenn mehrere Leute am Tisch am besten noch eine Beziehung dazu haben, dann ist es eben einfach Community, was dazugehört.
Genau, und die Person offensichtlich wie ein Community-Mitglied auftritt und einen gleichwertig behandelt.
Genau.
Aber eben nicht so, ich habe das Ziel, dass sie mich unterhaltet gerade.
Mhm.
Da sehe ich halt einen Unterschied eben, wo die Gleichwertigkeit aufgebrochen wird und eben die Person ist Publikum und möchte entweder unterhalten werden oder hemmt einen daran zu spielen, weil man sich beobachtet fühlt. Da möchte ich es dann lieber halt gar nicht, dass die Person da weiß.
Die dritte Kategorie gibt noch Kinder, die bei einem abgestellt werden.
Ja, noch schlimmer.
Dass Eltern kommen und fragen, kann mein Kind hier mal zusehen und dann weggehen. Und, ja. Und einem alleine mit diesem Kind lassen, das man nicht kennt und das zu dem man keinen Bezug hat. Und
genau, und vielleicht ist man vielleicht gar nicht die Kapazität mehr zu betreuen, wenn man eine Spielrunde leitet.
Ich habe niemals die Kapazität, ein Kind zu betreuen. Also,
ja, stressfrei ist es für mich nie, aber ja.
Ich wüsste prinzipiell nicht, was ich tun soll. Ich könnte eher gleichzeitig leiten und einen Hund betreuen als ein Kind.
Wie ein Mensch behandeln und mit dem reden. Aber die Zeit hast du halt nicht.
Ja, die Zeit habe ich halt nicht. Die Kapazitäten geistigen habe ich nicht, wenn ich eine Spielrunde leite und auch nicht, wenn ich mitspiele.
Ja, genau.
Das lenkt halt ab.
Ja, und, ja, also im BDSM-Bereich, wenn Leute dich halt wie ein Porno behandeln,
ja.
Ich glaube, es ist unangenehm.
Ja, genau. Es kommt auf BDSM-Partys vor, es ist natürlich sehr ungern gesehen und wenn das jemand exzessiv macht, wird er auch auf der Party verwiesen. Auf Stammtischen kommt es eigentlich nicht vor, weil die Leute stehen da kurz, gucken einen irritiert an und gehen wieder, weil sie... Also es gibt halt nichts zum Zuschauen.
Ja, genau.
Es sind Leute, die da reden.
Was auch wahrscheinlich im BSM-Kontext cool ist, ich möchte gezielt zuhören. Also wenn jemand mit einem Ziel hinkommt, halt mit einem spricht und sozusagen Interaktion aufbaut, nachfragt, ich würde mir gerne angucken, das Spiel, wie das Regelsystem funktioniert. Ich habe keinen Platz mehr in der Runde gekriegt, ich habe gerade keine Zeit für eine volle Runde, aber ich würde gerne dieses neue Regelsystem mitkriegen. Und dann so, ja, cool, dann guck einen Moment zu, vielleicht erklärt mir was die anderen Spieler, erklärt das mit. Die Person kriegt's und dann geht sie oder halt bei BSM wahrscheinlich, ey, ich möchte diese neue Praktik vielleicht mal sehen.
Dafür gibt es dann aber auch eher Shows. Also das wird auf Partys weniger gemacht, also außer das sind persönliche Freunde.
Ja, genau. Oder halt, sie haben eine Beziehung vorher hergestellt.
Genau, also das, wenn Fremde das tun, ist es im BDSM einfach nein. Dafür gibt es Shows, die machen so, dafür gibt es extra Personen, die Shows
anbieten. Genau, es ist ähnlich wie die Demo-Runden, das heißt es halt Workshops.
Genau, Workshops und Shows, wo das angeboten wird, für gewöhnlich entweder für gegen Geld oder eben innerhalb von einer engen Community. Da steckt ja auch Mühe drin. Und so bei Spielrunden auf einer Convention ist es halt auch oft okay. Aber auch da muss halt irgendwie vor der Spielrunde eine Beziehung aufgebaut werden und die Kapazitäten und die Zeit da sein. Ja. Als ich das einmal gemacht habe, wurde ich tatsächlich direkt eingeladen und gesagt, dann nehmen wir dich lieber noch in die Runde auf und nehmen noch einen Charakterbogen dazu und du spielst mit, als dass du daneben sitzt. Ich finde das doof, sagte der Spielleiter damals.
Ja. Und du hast es dann angenommen?
Sofort, weil ich wollte eigentlich lieber mitspielen, als zugucken.
Ja.
Und das Zugucken war für mich auch nur die Notlösung, weil ich nicht in die Runde gekommen bin und wurde ich stattdessen aufgenommen. Das war noch viel besser. Aber eben, da geht man eben vorher ran und kommuniziert und interagiert und versucht eine Beziehung aufzubauen und geht nicht einfach hin und start Leute an.
Genau, aber auch da diese Beziehung mit Konsent aufbauen. Eventuell wollen die ja halt auch gerade spielen, sich nicht ablenken lassen, dass du ihnen erzählst, wie geil du das Spiel fändest.
Genau. Das ist immer schwierig, weil, wie gesagt, bei Privatrunden lehne ich einfach ab. Bei Cons hat man da oft Hemmungen abzulehnen.
Ja.
Da ist dann einfach ein bisschen Empathie von allen Seiten gefordert, ob es gerade passend ist oder nicht. Und wenn man sie nicht kennt, ist das halt schwierig.
Ja, genau. Ich weiß nicht, vielleicht mittlerweile, glaube ich, weniger Hemmung, eine Person ins Raum zu verweisen, wenn es wirklich stört.
Ja, wenn es wirklich stört.
Hatte ich halt früher teilweise nicht. Wenn man will, dass alle Leute Publikum aufnehmen, dann muss man das vorher kommunizieren, dass das diese Art von Veranstaltung ist. Sowas wie, bei jeder Runde ist es okay, dass zugeguckt wird, dann weißt du es halt vorher.
Genau.
Und dann müssen die Leute auch nicht drum rumdrucken, sondern können einfach hingehen
und den Zuschauerplatz einnehmen.
Genau, dann ist das okay. Oder halt eben, ja, diese Party spricht Exhibitionisten und Voyeuristen an, gibt es halt öffentliche Räume.
Mhm.
Wer in öffentlichen Räumen spielt, geht davon aus, Leute zugucken. Chill.
Ja. Ich glaube, wo es stört, das kann man so ein bisschen den Tourismus nennen.
Ja.
Wenn Leute wie Touristen wirken und nicht wie jemand, der dazugehört.
Ja, genau. Nicht wie Teil der Community.
Im Lab gibt es den Fall auch, natürlich. Also manchmal kommen halt, wie gesagt, einfach Wanderer vorbei, die zufällig falsch abgebogen sind, ja, im Lab landen.
Ja gut, das ist ja Zufall.
Das ist Zufall, aber es gibt zum Beispiel auch beim Mythodea, beim Conquest, Tageskarten. Und ich war tatsächlich bisher nur als Tagesgast auf dem Mythodea. Das ist relativ günstig und es gibt einen Mittelaltermarkt angeschlossen ans Mythodea. Das ist ein normaler Mittelaltermarkt, wo man einfach hingehen kann. Und es gibt dann aber auf dem Mythodea selbst, innerhalb des Labgeschehens, noch den In-Time-Markt.
Ja.
Und dort kommt man halt nur hin, wenn man entweder Teilnehmer ist oder sich so eine Tageskarte erwirbt und dann dorthin geht.
Mhm.
Und wie gesagt, ich habe das gemacht, um einfach zu sehen, wie ist das Mythodea da so. Ich war bis dato nur auf sehr kleinen Cons. Ich wurde halt von mehreren Leuten eingeladen, doch mal mitzukommen. Aber ich hatte da Hemmungen, weil ich halt nicht wusste, wie gut ich mit so einem großen Lab einfach umgehen kann, ob das was für mich ist. Und deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt und so ein Tagesticket gekauft und bin dann halt nur für kurz hin. Das Komplizierte daran ist natürlich, dass diese Zuschauer dann meistens keine Rolle haben. Die haben dann zwar vielleicht passende Kleidung und so, aber sie haben halt keine Rolle, die in das Spiel reinpasst. Und es kann das Spiel halt schon stören. Und
laufen die denn in den Bereichen rum, wo sie mit dem Spiel interagieren?
Ja. Ja. Also die laufen dann wirklich mitten zwischen dem Spiel rum.
Ja, und sind die als Touristen erkennbar?
Nein.
Gut, also können sie auch theoretisch eine Tageskarte kaufen und einfach eine Rolle spielen?
Ja, das würde funktionieren. Aber auch ich hatte damals mir keine Rolle dazu überlegt, weil ich einfach zu wenig wusste über Mythodea und unter anderem hingegangen bin, um zu sehen, was meinen Leute damit, wenn sie sagen, ich gehöre zum Lager von X. Ich konnte es mir nicht vorstellen, ohne es gesehen zu haben. Und es hat mir tatsächlich geholfen, um es zu verstehen.
Ja. So, hattest du unangenehme Begegnungen mit Labern?
Nein, aber ich fürchte, dass es kann durchaus sein, dass wir das Spiel gestört haben, weil wir eben keine Rolle angenommen hatten, sondern einfach nur in passender Kleidung hingegangen sind, um uns umzuschauen.
Ja.
Und Leute, die mit uns interagieren wollten, dann ein bisschen abblocken mussten.
Also es gab doch Leute, die interagieren wollten.
Es gab Leute, die interagieren wollten, aber es war halt für uns weniger unangenehm, wo ich mir dachte, aber ich muss es abblocken, weil ich halt nicht darauf reagieren konnte, weil ich mich nicht auskannte. Ich glaube, bei vielen Leuten ist das sehr unbeliebt, dass es eben diese Zuschauer gibt. Auch wenn es von einer Organisation so gewollt ist und bewusst ist, dass es passieren kann.
Aber wir haben hier ja auch ein Publikum und eine Öffentlichkeit und wenn ihr mit uns interagieren wollt, seid ihr herzlich eingeladen, das zu tun. Das könnt ihr unter nerdsyhobby.de auf unserer Webseite machen. Da könnt ihr auch weitere Folgen runterladen und direkt kommentieren. Ihr könnt uns auf den sozialen Medien erreichen, bei Twitter, Facebook und FetLife, jeweils als Nerd ist der Hobby. Wir haben eine E-Mail-Adresse, nerdistderhobby@gmail.com, die lesen wir auch. Und wir geben euch, wo es geht, Antworten. Wir freuen uns außerordentlich über Weiterempfehlungen, Rezensionen, 5-Sterne-Bewertungen, Abonnements und all das bei den gängigen Plattformen, sei es iTunes, sei es Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Wir geben natürlich immer gerne mündliche Empfehlungen für Podcasts und ähnliche Nerd-Projekte. Gerade haben wir aber eine Bitte an euch, die mit der Empfehlung zu einem Podcast einhergeht, denn der Goldene Stefan wird verliehen, der von Nerds gegen Stefan, einem Rollenspielblog, der auch den coolen Podcast, der nerdige und niveauvolle Trash Talk unterhält, veranstaltet wird. Da sind auch 2 Bücher, an denen ich persönlich mitgearbeitet habe, nominiert. Also Vampire, die Maskerade V5 als Regelwerk und Beckett's Tagebuch Dschihad, auch ein Vampire-Quellenbuch als Zusatzmaterial.
Und damit wisst ihr, wo ihr abstimmen sollt?
Ja, Mehrfachstimmen sind möglich. Wir freuen uns.
Wir freuen uns über jede Teilnahme, weil das ist einfach ein cooles Projekt.
Genau, wir waren auch schon beide dort. Ich habe Laudatio gehalten, du hast einen Preis entgegengenommen.
Ja, das ist eine sehr coole Sache innerhalb der Rollenspielszene, wo man sich auch mal wirklich gewertschätzt fühlen kann für das, was man tut.
Preise gewinnen ist halt echt auch eine Art von Würdigung des Publikums, die man...
Erlebt man selten und es ist schon echt schön. Auch das Verleihen, glaube ich, hat was.
Es macht auch Spaß. Ich nehme sie lieber.
Wir melden uns jetzt für alle Preisverleihungen. Es ist schon was Schönes zu merken, dass das, was man produziert hat oder woran man mitgearbeitet hat, dass das gefällt und dass Leute davon begeistert sind. Also wenn ihr irgendwo im popkulturellen und oder Rollenspielbereich Sachen gut findet, vielleicht ist ja was auf der Liste und ihr könnt abstimmen und den Leuten, die daran gearbeitet haben, eine Freude machen.
Genau, und ansonsten halt Applaus, Feedback.
Also ich hoffe, es ist bei euch nicht nur nach ein stundenlanger Rant angekommen, sondern ihr konntet sehen, wo die diffizilen Schwierigkeiten liegen vom Spiel in der Öffentlichkeit und macht euch Gedanken darüber, wie das euer Leben bereichert und wie es dich vielleicht persönlich betrifft Und vielleicht können wir auch den einen oder anderen dazu animieren, einfach mal deine Leidenschaft an die Öffentlichkeit zu tragen. Geh, wenn es dich stört, und willkommen in deinem neuen Leben.